So, dann darf ich heute zur nächsten Anhörung des Tages, das ist unsere 109. Sitzung, ganz herzlich zum einen die Kolleginnen und Kollegen, so ich sehe gerade wieder nichts, die Kolleginnen und Kollegen begrüßen, zum anderen darf ich auch noch ganz herzlich die Damen und Herren Sachverständigen begrüßen, wobei uns zugeschaltet ist, schauen wir mal, ob alle da sind, Herr Professor Becker, dann Herr Professor Gerditz ist da, Herr Dr. Garcias, dann Herr Kelber ist, Herr Professor Kelber ist in der Leitung, wollte ich schon sagen, Herr Professor Zico, so, die müssen uns alle zugeschaltet sein und im Saal anwesend sind einmal Herr Peter und dann Frau Dr. Steven, danke. Gut, dann haben wir heute wieder eine zweistündige Anhörung im Zeitfenster von 15 bis 17 Uhr. Es sind uns auch von fast allen Sachverständigen vorab Stellungnahmen zugeleitet worden. Dafür darf ich mich ausdrücklich bedanken. Wir werden die Anhörung wie üblich über die Seite des Bundestages übertragen. Von der Anhörung wird ein Protokoll angefertigt, das auch zum Schluss zusammen mit den Stellungnahmen der Gesamtdrucksache angehört. Für den einen oder anderen, der schon bei uns, der ein oder andere war schon mal als Sachverständiger im Ausschuss, zum Verfahren darf ich Folgendes erläutern. Wir werden zunächst die Anhörung der Sachverständigen in der Weise durchführen, dass jeder Sachverständige ungefähr 5 Minuten ein Eingangsstatement abgibt. Danach kommt die Fragerunde der Kolleginnen und Kollegen, die wir dann erst sammeln und dann beantworten. Wie viele Fragerunden wir schaffen, hängt davon ab, wie kurz oder lange die einzelnen Wortmeldungen auch dauern. So, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ich schaue in die Runde, darf noch ganz herzlich die Bundesregierung begrüßen mit Herrn Marscholek. Ich habe nämlich den Zettel gesucht, aber der war nicht da. Schön, dass die Bundesregierung auch vertreten ist. Und wenn es jetzt keine Fragen mehr zum Prozedere gibt, dann würde ich in der Reihenfolge, alphabetischen Reihenfolge beginnen mit dem Eingangsstatement durch Herrn Professor Becker, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, ich werde verstanden. Falls nicht, bitte ich um eine kurze Rückmeldung. Prima. Ja, das ist ja eine ganz interessante Anhörung, weil sie einen Gesetzentwurf zum Gegenstand hat, der ja eigentlich nichts Neues bringt. Es geht nur darum, Ermächtigungen zu verlängern, die es schon seit geraumer Zeit gibt. Dementsprechend könnte man auf den ersten Blick sagen, naja, dann gibt es eben auch keine neuen Probleme. Mit Blick auf das Gesetz stimmt das, aber die Regelungen, die jetzt entfristet werden sollen, sind ja älteren Ursprungs. Und in der Zwischenzeit ist doch eine Menge passiert, wenn man sich die insbesondere verfassungsgerichtliche Rechtsprechung anschaut, die gerade auch in jüngster Zeit zum Nachrichtendienstrecht eine Reihe von wichtigen Klärungen erbracht hat. Und deswegen meine ich, dass diese Anhörung eine Gelegenheit bietet, nochmal eine verfassungsrechtliche Neuwürdigung erstmal der Regelungen durchzuführen, die entfristet werden sollen, in einem zweiten Schritt aber auch darüber hinaus des Nachrichtendienstrechts im gegenwärtigen Zustand. Wenn wir uns erstmal nur beschränken auf die Regelungen, die entfristet werden sollen, dann zeigen sich auf der Grundlage der jüngsten Rechtsprechung eine Reihe von deutlichen Mängeln. Ich will das nur beispielhaft veranschaulichen. Es gibt eine Vorschrift, die durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz geschaffen worden ist, § 19 Absatz 4 Bundesverfassungsschutzgesetz, mit Datenübermittlungen durch die Privatpersonen befasst. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Vorschrift in seiner Entscheidung zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung bereits als unzureichend gekennzeichnet für den besonderen Fall der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, aber verallgemeinerbar auch für andere eingriffsintensive nachrichtendienstliche Mittel. Ist also eine Vorschrift, die gewissermaßen schon für verfassungswidrig erkannt worden ist und deswegen einer dringenden Veränderung bedarf. von weiteren Vorschriften, über die das Bundesverfassungsgericht bisher zwar noch nicht ausdrücklich zu entscheiden hatte, bei denen aber aufgrund der Rechtsprechung klar ist, dass sie verfassungsrechtlich ziemlich sicher nicht zu halten sind. Ein Beispiel dafür bildet weitere Regelung zu Datenübermittlungen, § 4 Absatz 4 des G10-Gesetzes. Der ist für unser Gesetz hier wichtig, weil hinsichtlich der Übermittlung von Daten teilweise darauf verwiesen wird, ermöglicht Datenübermittlungen zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung, aber unter viel zu niedrigen Voraussetzungen, sowohl hinsichtlich des intendierten Rechtsgüterschutzes als auch hinsichtlich der tatsächlichen Eingriffsschwelle, praktisch vom Bundesverfassungsgericht schon sturmreif geschossen. Dasselbe gilt für Regelungen im MAD-Gesetz und im BND-Gesetz, die jeweils den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel durch Verweis auf das Bundesverfassungsschutzgesetz regeln, dabei aber noch Modifikationen vornehmen, die die Eingriffsschwelle noch erheblich ausweiten. Beide Regelungen sind für unser Gesetz hier relevant, weil sie auch den Einsatz des sogenannten IMSI-Catchers mit betreffen, der aber entweder ziemlich unverständlich oder jedenfalls vollkommen unzureichend reguliert wird. Man würde noch weitere Mängel finden. Ich habe auch in meiner Stellungnahme versucht, noch welche aufzuzeigen, will es an der Stelle damit bewenden lassen, weil ich glaube, es hat ohnehin keinen Sinn, punktuell an den Mängeln jetzt gerade der Regelungen rumzuschustern, die durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz geschaffen worden sind, denn die bilden gewissermaßen nur Bergs. Es ist ein leichtes, gleichartige oder noch schwerwiegendere Mängel für zahlreiche andere Vorschriften des Nachrichtendienstrechts zu eruieren. Und ich habe versucht, in meiner Stellungnahme das mit Blick auf die beiden Themenkomplexe Eingriffsvoraussetzungen und Datenübermittlungen zu tun. Ich denke, das ganze Nachrichtendienstrecht bedarf dringend einer verfassungsrechtlich angeleiteten Reform. Und ich finde es bedauerlich, dass das offensichtlich nie in Angriff genommen wird. Auch die weiteren Regelungsentwürfe, die im Moment in der Pipeline hängen, zum Nachrichtendienstrecht tun das nicht. Ich sehe ein, dass das eine sehr große Aufgabe wäre, weil man im Wesentlichen das geltende Recht wegwerfen und neu machen müsste. Deswegen würde ich als letztes nur sagen, der Punkt, der am extremsten und offensichtlichsten reformbedürftig ist und der auch vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum BND-Gesetz schon ganz klar als völlig unzulänglich gekennzeichnet wurde, das sind die Regelungen über Datenübermittlungen. Von denen ist eigentlich praktisch keine verfassungskonform. Wenn Sie noch was Gutes tun wollen in der laufenden Legislaturperiode im bürgerrechtlichen Sinne, dann könnten Sie da vielleicht noch rangehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so viel Arbeit und würde die Welt ein Stück weit besser machen. Herzlichen Dank.
So, Herr Professor Becker, vielen Dank erstmal. Dann kommt als nächstes Herr Professor Gerditz.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Über was haben wir hier zu entscheiden? Es ist eigentlich ein ganz übersichtlicher kleiner Gegenstand, nämlich ein Regelungskomplex, der erstmals im Jahr 2001 geschaffen worden ist, soll zum vierten Mal verlängert werden und zwar in diesem Fall endgültig entfristet. Ich werde insgesamt dafür plädieren, dass der Gesetzentwurf, so wie er jetzt vorgelegt worden ist, auch verabschiedet wird. Es bestehen weder verfassungsrechtliche Bedenken noch inhaltliche Gründe, das nicht zu tun, ungeachtet eines allgemeinen Reformbedarfs im Nachrichtendienstrecht. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz ist im Jahr 2001 als damaliger § 8a in das Bundesverfassungsschutzgesetz hineingekommen, als Maßnahmen im Nachzug der Anschläge von 9/11. Die Regelung wurde 2007 ergänzt und hat ihre heutige Gestalt 2011 bekommen. Da wurde die Regelung entzerrt und auf die jetzigen § 8a bis c verteilt. Die letzte Evaluierung hat 2016 stattgefunden. Daraufhin wurde die Regelung nochmals verlängert und wir sitzen jetzt über der fünften Evaluierung. Es wird Zeit, dass man sich nach Evaluierungsvorgängen und auch einer hinreichenden Anwendungspraxis jetzt mal entschließt, diese Regelung zu verstetigen. Der Bericht, den Herr Zico vorgelegt hat, spricht erneut dafür, auch die Regelungsstruktur und der Bedarf. Was nicht Gegenstand dieser Regelung ist, ich sage es nur klarstellend, das ist der anschlussstehende 8d Bundesverfassungsschutzgesetz, der betrifft die Bestandsdatenauskunft. Der muss natürlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai entsprechend angepasst werden. Der wird aber nicht von diesem Gesetz erfasst, weil der ist durch ein anderes TKG-Änderungsgesetz 2013 hineingekommen und ist nicht Gegenstand der heutigen hier oder der Regelung, über die wir heute sprechen. Der Regelungskomplex ist insgesamt sinnvoll angelegt. Er entspricht einem nachrichtendienstspezifischen Bedarf zur Aufgabenerfüllung, weil er es ermöglicht, wichtige, ich sag mal, vor allem für die Strukturaufklärung oder die Nachverfolgung der Terrorismusfinanzierung wichtiger Interaktionen aufzuklären, die in dem Spektrum der Nachrichtendienste liegen. Die zurückhaltende Anwendung, es betraf ungefähr 70 Fälle pro Jahr, in denen auf 8a zurückgegriffen worden ist, spricht dafür, dass die Tatbestände insgesamt offenbar jetzt jedenfalls nicht extensiv gefasst sind, wenn man das vergleicht mit der Anwendung anderer heimlicher Ermittlungsmaßnahmen, etwa die über 10.000 Telefonüberwachungen im Jahr, ist das also eine sehr spezifische, offenbar sehr selektive Praxis. Das kann man für diese Regelung anführen. Die Eingriffe, die damit verbunden sind, im unterschwelligen Bereich, teilweise vielleicht im mittleren Bereich, es handelt sich durchwegs nicht um schwerwiegende Grundrechtseingriffe, gemessen an den Schutzgütern, die damit verteidigt werden sollen, lassen sich diese im Rahmen der Verhältnismäßigkeit rechtfertigen. Die Bestimmtheit der Norm, die immer wieder kritisiert wurde, auch Matthias Becker hat das in seiner Stellungnahme kritisch aufgegriffen, meine ich, kann man durch eine Sachgerechtigkeit in den Griff bekommen. Was man an dem Gesetz kritisieren könnte, ist kein Argument gegen die Verlängerung, sondern eines gegen eine vielleicht gesamte Neutarierung, nämlich teilweise sind die Eingriffsschwellen und die daran anknüpfenden Sicherungen, die in der Verfahrensregelung des 8b geregelt worden sind, völlig übertrieben angesichts der vergleichsweise geringen Eingriffsschwelle. Ja, es wird hier nicht auf Inhaltsdaten oder sowas zurückgegriffen. Es sind im Wesentlichen, wenn man von den Kontoständen mal absieht, Metadaten, eine relativ geringe Eingriffsintensität. Das also dann über Ministervorbehalt und ein gestuftes Genehmigungsverfahren abzusichern, steht im grellen Kontrast zu den Anforderungen von teilweise deutlich intensiveren Eingriffen im Sicherheitsrecht. Recht. Wenn man das Gesamtregime jetzt hier sich anguckt, des Nachrichtendienstrechts, gibt es natürlich gute Gründe dafür, den Komplex der drei Nachrichtendienste insgesamt einmal zu reformieren, auszutarieren, Maßnahmen in ein Gesamtgefüge einzufügen. Matthias Beck hat einige der Unstimmigkeiten in seiner ausführlichen Stellungnahme aufgezeigt. Nur, ich glaube, dafür ist jetzt nicht die Zeit und es ist nicht der geeignete Ort in einer solchen Entfristungsregel. Matthias Beck hat auch das gesagt, momentan noch weitere Dienstreform anhängig, eine Bundesverfassungsschutzgesetzreform, die riesige BND-Reform aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, die erhebliche Kapazitäten bindet. Ich halte es schlicht für nicht praktikabel, in diesem Rahmen eine mit ruhiger Hand eine Gesamtreform des Nachrichtendienstrechts in Angriff zu nehmen. Vor dem Hintergrund plädiere ich also dazu, erstmal diese Regelung zu entfristen. Das Projekt Nachrichtendienstrecht und insbesondere Übermittlungsregelungen, Eingriffsrecht anzugleichen, sachgerecht auszutarieren, aber nicht aufzugeben, sondern vielleicht realistischerweise für die nächste Legislaturperiode zu bewahren. Vielen Dank.
Herr Professor Gerditz, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Dr. Garcias.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das Gesetz ist, wie meine beiden Vorredner schon gesagt haben, wir wollen ein etwas Ungewöhnliches für eine Anhörung, weil es nichts Neues geschaffen werden soll, sondern nur bestehende Regelungen, nur in Anführungsstriche, verstetigt werden sollen. Gegen die Entfristung als solche gibt es daher, so meine ich, keine verfassungsrechtlichen Probleme auf die gelöst. Man muss allerdings gleich schon an einen Punkt erinnern, nämlich auf die Vorschriften schauen, die entfristet werden sollen. Und dort, ich ziehe jetzt nur beispielhaft etwas heraus, gibt es durchaus Probleme, nämlich insbesondere beim Paragraphen 19 Absatz 4 Bundesverfassungsschutzgesetz, Herr Professor Becker hat das eben schon erwähnt, und bei Paragraph 24 Absatz 2 BND-Gesetz, das ist die entsprechende Pendant-Vorschrift dazu. Diese Normen, die nun entfristet werden sollen, sind in ihrer gegenwärtigen Fassung verfassungswidrig. Das ist soll nicht diskutabel oder umstritten, sondern ganz klar so ausgesprochen von dem Bundesverfassungsgericht in seinem BND-Urteil vom Mai diesen Jahres. Eine gesetzgeberische Entscheidung also dahingehend, diese Vorschriften auch zu entfristen, würde letztlich zeitgleich bedeuten, dass man das Verdikt aus Karlsruhe ignoriert. Das, meine Damen und Herren, sollten Sie nicht tun, sondern dort, wo essentieller Nachjustierungsbedarf besteht, meine ich, ist man gezwungen, dies jetzt schon zu tun. Die anderen Punkte, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Dann gibt es das Thema Evaluierung, was hier auch schon zur Sprache gekommen ist. Die Art und Weise der Evaluierung der Vorschriften erscheint in meinen Augen, die hier durchgeführt worden sind, suboptimal. Suboptimal deshalb, weil es formal keine Evaluierung von Herrn Professor Zico oder seinem Institut war, sondern eine solche der Bundesregierung, hier namentlich eine solche des BMIs. Das kann man sehr klar auch aus dem Gutachtenauftrag ersehen. Ich habe es in meiner schriftlichen Stellungnahme auch noch mal kurz aufgeführt. Diese Art der Evaluierung durch die Exekutive selbst, nur unter atmender, unterstützender Hinzuziehung der Wissenschaft, halte ich für suboptimal. Ich empfehle daher für künftige Evaluierungen eher das Modell einer Evaluierungskommission nach dem Vorbild der Regierungskommission, die wir 2013 einmal hatten. Professor Becker ist eines der Mitglieder dort gewesen. Und eine paritätische Besetzung vor allem mit einem überwiegenden Anteil externer Sachverständiger, die vor allem unabhängig eine Evaluierung durchführen. Eine solche ist nämlich jenseits der hier zur Frage stehenden Vorschriften vor allem über das gesamte Nachrichtendienstrecht zwingend erforderlich. Die beabsichtigte Entfristung, über die Sie heute sprechen, über die wir hier beraten, gibt Anlass für eine Bestandsaufnahme zum Stand des Nachrichtendienstrechts des Bundes insgesamt und seiner Reformbedürftigkeit. Hier ist festzustellen, dass wir eine ganz grundlegende und auch eine dringende Reformbedürftigkeit haben. Es ist, da pflichte ich Herrn Professor Gerdez bei, alles andere als ein leichtes Unterfangen. Und ob man das in dieser Legislaturperiode noch schaffen würde, würde ich auch mit einem Fragezeichen versetzen. Aber wegen meinem Vorredner meine ich, dass Kapazitätsgründe innerhalb der Ministerien kein Grund dafür sein dürfen, verfassungswidrige Zustände weiter aufrecht zu erhalten. Auch hierzu habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme einige Überlegungen angestellt, etwa eine Reformkommission unter weitaus intensiverer Beteiligung der Wissenschaft, als das bisher der Fall ist. Sie haben mich nämlich ausdrücklich raus, aber hier einige Experten heute ja schon eingeladen, die in meinen Augen ideale Teilnehmer einer solchen Kommission sein dürften, um eben diesen in Teilen wirklich vorhandenen Trümmerhaufen im Nachrichtendienstrecht zu begradigen. Trümmerhaufen deshalb, weil das Nachrichtendienstgesetz des Bundes in vielen Stellen erhebliche, teils auch verfassungsrechtlich relevante Mängel aufweist. Es fehlt letztlich an einem roten Faden und einer sinnvollen Ordnungsidee. Die Rechtsmaterie ist unübersichtlich, sie ist zersplittert. Vor allem die Technik der Verweisketten, die verwendet wird, mit dem Bundesverfassungsschutzgesetz als Muttergesetz, als Stammgesetz und dann die Verweisung aus dem BND-Gesetz und dem MAD-Gesetz, führen normsystematisch in vielerlei Hinsicht zu kaum haltbaren Ergebnissen. Ich habe auch dazu einige Beispiele aufgeführt. All dies führt nicht nur zu Rechtsunsicherheit und letztlich auch vor allem für den Anwender, ja, die Angehörigen der Nachrichtendienste, die mit diesen Vorschriften umgehen müssen, jeden Tag, führt das zu einer Situation, die in meinen Augen unglücklich ist. Darüber hinaus kommt aber vor allem eben die verfassungsrechtlichen Bedenken hier, insbesondere im Hinblick auf die Normenklarheit und das Übermaßverbot. Hierzu nur noch zwei Punkte. Vor allem die Übermittlungsvorschriften, die eben auch Herr Professor Becker angesprochen hat, halte ich für ganz, ganz problematisch und vor allem auch für dringend reformbedürftig. Sie sind nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts von Mai 2020 ganz klar verfassungswidrig und müssen reformiert werden, und zwar grundlegend reformiert werden. Da, meine Damen und Herren, müssen Sie ran, und da, meine ich, können Sie auch in dieser Legislaturperiode noch ran. Dasselbe sollte dann auch gelten für den Paragraphen 23 Bundesverfassungsschutzgesetz, die Übermittlungsverbote. Diese Vorschrift krankt von Beginn an. Und all dies in einer geordneten Arbeitsgruppe anzugehen, halte ich für absolut sinnvoll. Ein letztes Wort, noch 10 Sekunden. Das alles wirft in meinen Augen auch die Frage der Notwendigkeit einer Überwachungsgesamtrechnung auf, die als Gesetzgeber, so meine ich, auch annehmen sollte. Auch da hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Vorratsdatenbeschluss schon 2010 angemahnt, dass eine solche erforderlich ist. Ich sehe nicht, dass in der gesetzgeberischen Praxis dieses Modell angewandt wird und diese Prüfungen stattfinden. Diese möchte ich an dieser Stelle auch nochmal anmahnen. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Der nächste ist dann Herr Professor Kelber.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Vorab möchte ich betonen, dass ich Befristungen und damit einhergehende Evaluationspflichten befürworte und begrüße. Die Vorgehensweise zeigt dann nämlich, dass sich der Gesetzgeber darüber im Klaren ist, dass er weitreichende Grundrechtsbefugnisse erlaubt, deren Geeignetheit und Erforderlichkeit er prognostisch nicht sicher bejahen konnte. Aus verschiedenen Gründen meine ich jedoch, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die in Rede stehenden Vorschriften zu entfristen. Außerdem glaube ich, dass die Faktenlage jedenfalls nicht in allen Punkten die Entfristung rechtfertigt. Wie komme ich zu der Auffassung? Es ist gerade bereits erwähnt worden, das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Rechtsprechungen zu dem Themenbereich in letzter Zeit getroffen, darunter in diesem Jahr zweimal mit entsprechenden Urteilen, die zeigen, dass das Nachrichtendienstrecht dringend reformbedürftig ist. Im Urteil zur Auslands-Fernmeldeaufklärung hat er diverse Vorschriften des BND-Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, aber auch Normen des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Im Beschluss zur Bestandsdatenauskunft 2 ist ja nicht nur zu diesem spezifischen Punkt geurteilt worden, sondern die bisherige Rechtsprechung ist noch einmal verdeutlicht worden, dass Eingriffsbefugnisse differenzierte Eingriffsbefugnisse aussetzen. Anstatt jetzt also über die Entfristung einzelner Normen zu diskutieren, sollte der Gesetzgeber zunächst diese gerichtlich vorgegebenen Aufgaben erledigen. Damit einhergehend ist eine grundlegende Novellierung erforderlich. Und diese Aufgaben betreffen an einigen Stellen nämlich auch konkrete Normen, die hier entfristet werden sollen. So zum Beispiel § 9 Absatz 4 Bundesverfassungsschutzgesetz, die komplementären Normen im MAD-Gesetz. Dazu auch gleich nochmal mehr. Der Evaluationsbericht ist vom Juli 2018 mit einer Datenerhebung aus den Jahren 2016 und 2017. Die aktuelle Rechtsprechung ist daran natürlich nicht berücksichtigt. Sie wäre aber vermutlich auch nicht berücksichtigt worden, wenn die Urteile schon 2017 ergangen wären. Ich möchte damit in keiner Weise die Leistung des Instituts für Gesetzfolgenabschätzung schmälern, aber es hat Auftragsgegenstand. Und der ist gerade angesprochen worden, ich darf ihn nochmal zitieren. Ausweislich des erteilten Auftrags wird die Evaluation nicht durch den beauftragten wissenschaftlichen Sachverständigen, sondern durch die Bundesregierung durchgeführt. Ebenso wenig ist der Gutachter beauftragt worden, eine allgemeine verfassungsrechtliche Bewertung der zu evaluierenden Norm vorzunehmen oder zur Sicherheitsarchitektur im Übrigen oder eventuellen weiteren technischen Möglichkeiten Stellung zu nehmen. Mit der verfassungsrechtlichen Bewertung fehlt aus meiner Sicht aber ein ganz wesentlicher Aspekt einer unabhängigen Evaluierung. Unabhängig von den Fragen dieser Methodik habe ich konkret Zweifel, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Normen wie den § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz, § 11 MAD-Gesetz, § 9 BND-Gesetz, aber auch § 17 Absatz 3 oder § 18 Absatz 1a Bundesverfassungsschutzgesetz zu entfristen. Bei den Übermittlungsvorschriften halte ich eine Entfristung sogar für verfassungswidrig, weil diese seitens des Bundesverfassungsschutzes für verfassungswidrig erklärt wurden. Bei den anderen Normen spricht meines Erachtens die Faktenlage gegen eine jetzige Entfristung. Außerdem nehme ich die Frage der Entfristung des § 12 Absatz 3 Bundesverfassungsschutzgesetz zum Anlass, Ihnen einen konkreten Verbesserungsvorschlag für die Rechtmäßigkeit des Vorhaltens großer Datenbestände, die eigentlich gelöscht gehören, zum Beispiel für Untersuchungsausschüsse zu machen. Einzelheiten dazu können Sie aus meiner schriftlichen Stellungnahme entnehmen. Herzlichen Dank soweit.
Herr Kelber, vielen Dank. Jetzt kommt Herr Peter.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Lassen Sie mich das Thema aus der praktischen Sicht beleuchten. Wir haben es gesehen in Dresden, in Nizza und Paris. Die Bedrohung durch den Terrorismus ist aktueller denn je. Die terroristische Bedrohung von heute ist vielschichtiger und komplexer, in den Formen der Tatbegehung, in der Wahl der Tatmittel oft genug viel einfacher und im Vorfeld schwieriger zu detektieren. Das Internet und die sozialen Medien sind Resonanzraum, Raum der Ideologisierung, Radikalisierung, Anleitung, Anstiftung und Mobilisierung. Der Anspruch an die Sicherheitsbehörden im Bund und Ländern, an Polizei und Nachrichtendienste gleichermaßen ist es, diese Gefahren und die relevanten Akteure zu analysieren, aufzuklären und in komplementären Zusammenwirken terroristische Anschläge zu verhindern. Dazu hat der Gesetzgeber die Befugnisse der Behörden immer wieder angepasst, um diese für ihre Aufgaben ausreichend zu befähigen. Es geht nicht nur um den Kampf gegen den international religiös motivierten Terrorismus. Besorgniserregend sind ja auch die Erscheinungsformen nationaler Extremismen mit sich den daraus entwickelnden terroristischen Strukturen. Auf die Bedrohung durch den Rechtsterrorismus möchte ich ausdrücklich hinweisen. Das BKA ist vom Ablauf der Frist des Terrorismusbekämpfungsgesetzes nicht unmittelbar betroffen. Wir hatten nur eine Befugnisnorm, die in dem BKA-Gesetz von 2018 aufgegangen ist und ihn somit unbefristet übernommen wurde. Ein Wegfall der befristeten Befugnisse für die Nachrichtendienste hätte allerdings mittelbar Auswirkungen auf die Aufgabenerledigung des Bundeskriminalamtes und der Polizeien der Länder, sowohl bei der Strafverfolgung als auch bei der Gefahrenabwehr. Die dauerhafte Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten ist für die Aufgabenerledigung des BKA und der Polizeien wesentlich und erfolgskritisch bei der Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität einschließlich Terrorismus. Sinnbildlich dafür steht das seit seiner Einrichtung im Jahr 2004 gegründete gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Das GTAZ bietet unter Beachtung des Trennungsgebotes den Sicherheitsbehörden Raum zum Austausch von Informationen sowie zur Koordination von Maßnahmen und weiterem Vorgehen. Beispielhaft nennen möchte ich die Arbeitsgruppe operativer Informationsaustausch. Ziel ist es dort, frühzeitig Informationen nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, Ermittlungsansätze zu identifizieren, die Informationen übereinander zu legen und gefahrenabwehrrechtliche oder strafprozessuale Maßnahmen zu ermöglichen. Die Übermittlung nachrichtendienstlich gewonnener Informationen macht in vielen Fällen polizeiliches Handeln überhaupt erst möglich. Neben den Informationen, die zur Einleitung von strafprozessualen Ermittlungsverfahren oder Gefahrenabwehrvorgängen führen, sind nachrichtendienstlich gewonnene Informationen für Personen- und Sachverhaltsabklärung und Aufklärung zum Zwecke der Erkenntnisgewinnung und Verdichtung unverzichtbar. Mithilfe der durch die Nachrichtendienste an das Bundeskriminalamt übermittelten Erkenntnisse konnten in der Vergangenheit nicht nur Ermittlungsverfahren und Gefahrenabwehrvorgänge eingeleitet werden, vielmehr fließen Erkenntnisse der Dienste aufgrund von Erkenntnisanfragen und/oder Mitteilungen regelmäßig in solche Verfahren ein. Gleiches gilt im Übrigen auch für das seit 2012 etablierte gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum in Köln für die anderen Phänomenbereiche der politisch motivierten Kriminalität. Ich kann Ihnen nicht genau spezifizieren, in wie vielen Fällen die mit den Befugnisnormen für die Dienste dann tatsächlich Erkenntnisgewinn für die Polizei beigetragen hat. Denn die im Rahmen von Erkenntnismitteilungen und Behördenerklärungen der Dienste sachaktenfähig übermittelten Informationen weisen die zugrunde liegende Befugnisnorm nicht aus. Die mir zugänglichen Zahlen belegen allerdings, dass die Dienste von diesen Befugnissen maß- und verantwortungsvoll Gebrauch machen. Ich möchte Ihnen abschließend zwei Beispielsfälle benennen, die aus meiner Sicht eindrucksvoll belegen, dass insbesondere Erkenntnisse, die durch Auskünfte von Telekommunikations- und Telemediendiensteanbietern im Rahmen der Netzwerkaufklärung sowie durch Ausschreibungen im Schengener Informationssystem zur Mitteilung eines Antreffens gewonnen wurden, von besonderer Bedeutung sind. Erstens. Mitte Oktober diesen Jahres hat eine nachrichtendienstliche Ausschreibung im SIS II zur Kontrolle eines deutschen Staatsangehörigen an einem Flughafen in Großbritannien geführt. Aufgrund der bestehenden Ausschreibung wurde die Person bei der Ausreise einer Durchsuchung unterzogen, die zum Auffinden von strafrechtlich relevanten Materialien geführt hat. Daraufhin erfolgte seine Festnahme. Die durch die britischen Behörden gewonnenen Erkenntnisse sowie Bezüge nach Nordrhein-Westfalen haben sowohl in Großbritannien als auch in Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der AG operativer Informationsaustausch im GTAZ zu Maßnahmen und zur Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen geführt. Die Erkenntnisse, die zu dieser Person im Vorfeld vorgelegen haben, hätten allein nicht für eine polizeiliche Ausschreibung im SIS ausgereicht. Zweites Beispiel. Über eine Mitteilung des BfV, die Informationen zu Telekommunikations- sowie Telemediendaten eines tunesischen Staatsangehörigen beinhaltete, konnten durch ergänzende Auswertungen im BKA festgestellt werden, dass dieser spätestens seit Mitte Mai 2018 Gegenstände und Stoffe teilweise im Internet erworben hatte, die für die Herstellung eines Sprengsatzes mit Freisetzung des Toxins Rizin benötigt werden. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift in Köln konnte eine große Menge an Rizinbohnen sowie bereits hergestelltes Rizin aufgefunden werden. Der tunesische Staatsangehörige beabsichtigte, in zeitlicher Nähe an einem unbekannten Ort eine unter Verwendung der vorbezeichneten Gegenstände herzustellende USBV zu zünden, um eine große Anzahl von Menschen zu töten oder zu verletzen. Der Mann wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren, seine Frau zu 8 Jahren verurteilt. Durch das Zusammenwirken von Nachrichtendiensten und Polizei konnte in diesem Fall erstmals biowaffenfähiges Material sichergestellt und ein Anschlag mittels Biowaffen in Deutschland verhindert werden. Ich könnte Ihnen weitere Beispiele nennen, möchte aber hier enden und darf abschließend an dieser Stelle ausdrücklich darum werben, der Entfristung der im Raum stehenden Befugnisnormen zuzustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank. Dann Frau Dr. Steven, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Vieles ist von dem, was ich sage, in irgendeiner Form auch schon von meinen Vorrednern gesagt worden. Trotzdem werde ich hier noch mal kurz zusammenfassen, einige Punkte. Warum vor jeder weiteren Verabschiedung von Gesetzen im Sicherheitsrecht eine Überwachungsgesamtrechnung oder auch eine Freiheitsbestandsanalyse erfolgen muss und endlich die vorhandenen Gesetze und die beabsichtigten Gesetze in ihren gesamten Wirkung auch analysiert werden müssen. Es geht gerade in der Sicherheitspolitik immer mehr darum, große Datensammlungen anzulegen, Daten zu kombinieren und Datensammlungen und die Auswertung von Daten können in einem erheblichen Maße in Grundrechte eingreifen. Auch die Metadaten sind natürlich Daten, die eine Menge über eine Person aussagen können und letztlich mit diesen Datensammlungen werden Vorhersagen möglich, wird Generierung von Verdacht möglich. Die Grundlage dessen, dieser Auswertung von großen Datensammlungen, sind aber Algorithmen, die meistens gar nicht so offen liegen und die durchaus eher auch zur Generierung von Vorbehalten gegen bestimmte Gruppen in der Gesellschaft führen können. Mit diesen Datensammlungen verbunden ist auch die Aushöhlung des Trennungsgebots von Geheimdiensten und Polizei, weil immer mehr beide Seiten auf dieselben Daten zugreifen können und damit dieses Trennungsgebot, was vom Bundesverfassungsgericht immer wieder betont worden ist, dass es aufrechterhalten werden muss, letztlich eher in Gefahr ist. Der Zeitdruck, unter dem die Entfristung der Gesetze heute steht, hat letztlich System, weil es immer wieder großer Zeitdruck erzeugt worden ist und ist immer wieder in den vorhergehenden Verlängerungen gewünscht worden, dass endlich einmal systematisch ausgewertet wird und die Ergebnisse eben auch politisch bewertet werden. Diese Zeit muss man sich jetzt endlich nehmen, weil es jetzt auch wieder neue Gesetze anstehen, darauf werde ich gleich noch mal zurückkommen. Es braucht eine unabhängige Evaluation und die vorliegende Evaluation ist eben keine unabhängige Evaluation, sondern sie nimmt die Perspektive der Geheimdienste zur Perspektive des Gesamten. Es ist eine, die vom Bundesministerium des Innern und Heimat in Auftrag gegeben und geführt worden ist und die damit eigentlich auch nur, also nicht, das ist keine Kritik an der Evaluation, sondern es ist eine Kritik daran, wie sie eben erstellt werden musste, nämlich indem man letztlich nur zählt und erhebt, wie viele, wie oft auf welche Daten zugegriffen worden ist, was generiert worden ist, aber keine Gesamtwürdigung erstellen sollte und damit auch nicht konnte, aber genau das müsste dringend gemacht werden. Und so liegt es quasi in der Logik dieser Evaluation, dass sie eher dazu kommt, dass noch mehr Eingriffsbefugnisse möglich sein müssen, dass eine Absenkung von Voraussetzungen für die Grundrechtseingriffe möglich sein müsste, dass der Abbau der Kontrolle durch die GC-Kommission gewünscht wäre, dass Einschränkungen der Mitteilungspflicht gegenüber Betroffenen dann die Perspektiven werden. Die Entfristung jetzt muss auch im Kontext all der Gesetze beurteilt werden, die aktuell wieder anstehen und die zu einer weiteren Verschiebung des Rechts führen. Freiheitsrechte werden immer weiter eingeschränkt. Die Bürger und Bürgerinnen können Grundrechte kaum noch wahrnehmen, ohne damit rechnen zu müssen, darin überwacht zu werden und eben auch zentral vom Staat überwacht werden zu können. Aktuell stehen an der Gesetzentwurf Verfassungsschutzrecht mit den Staatstrojanern für alle Geheimdienste, die Rasterfahndung bei der Kfz-Kennzeichenfahndung, die EU-Terrorverordnung mit Löschungsanordnungen, eventuell ohne gerichtliche Überprüfung und mit Uploadfiltern. Und bis Ende 2021 sollen neue Verordnungen im SIS-2-Verfahren eingefügt werden, die neue Möglichkeiten für eine erhebliche Zahl von Organisationen bieten werden, da Fahndungen einzustellen. Das alles steht auch gerade an, darüber wird berichtet. Und in diesem Kontext müssen dann eben auch solche Entfristungen berücksichtigt werden und gewertet werden. Dann sei noch einmal hier daran erinnert, dass auch das Terrorismusbekämpfungsgesetzgebung insgesamt von einer Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts begleitet waren und dass dieses Gericht immer wieder festgestellt hat, dass Gesetze bzw. Teile von Gesetzen nicht mit der Verfassung übereinstimmen. Daraufhin sind zwar immer wieder Veränderungen vorgenommen worden, aber letztlich sind auch immer wieder weiter ausgedehnt worden, die Befugnisse und die Möglichkeiten, diese Daten auszuwerten. Dazu kommt, dass Terrorismus kein klar umrissener Begriff ist. Terrorismus ist ein vielschichtiges Phänomen, zu dem auch herrschende Staatspolitik beiträgt. Terrorismusbekämpfung verlagert die Mittel immer weiter ins Vorfeld. Dabei geht sie vom Verdacht aus, der die bestehenden Vorurteile und Zuschreibungen fortführt. Diese Art von Politik, die letztlich Vorurteile schürt und die Spaltung der Gesellschaft befördert, erreicht keine Sicherheit, sondern schürt eben die Vorbehalte gegen Religion des Islam und alle Gläubigen. Sie schürt eher das Misstrauen gegen Migranten und Migrantinnen und führt dazu, dass ausländisch aussehende Menschen unter Generalverdacht stehen. Eine solche Art von Politik führt letztlich zum Gegenteil von dem, was sie eigentlich will, nämlich eben sie schafft keine Sicherheit, sondern sie schafft neue Gräben und neue Spaltungen. Ja, soweit lasse ich das. Dankeschön.
So, vielen Dank. Dann ist der Letzte in der Runde, Herr Professor Zico. No. Herr Professor Zico wäre jetzt als Letzter in der Reihe dran, wenn er in der Leitung ist.
Genau, Frau Vorsitzende, ich habe nur gemerkt, dass ich das jetzt Mikro nicht freigeschaltet habe. Ich war schon fast fertig mit meinem Statement, habe ich gemerkt. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich bedanke mich für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme, die ich der aufgegebenen Kürze tragen werde. Für Einzelheiten weise ich auf den ja jetzt als Drucksache vorliegenden Evaluationsbericht sowie auf die knappe Zusammenfassung in meiner schriftlichen Stellungnahme. Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung hat nun in zwei aufeinanderfolgenden Evaluationen die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung über insgesamt 5 Jahre evaluiert und dafür eine große Menge ausgewertet, und zwar auf der Grundlage einer hochstufigen Sicherheitsüberprüfung des gesamten Evaluationsteams. Das Institut führt laufend Evaluationen von Gesetzen durch, vielleicht beiseite gesprochen auch sehr viel von Informationsfreiheitsgesetzen und Transparenzgesetzen, um zu voreiligen Einordnungen des Instituts entgegenzuwirken. Und so lange lief wirklich noch keine Evaluation. Ich würde wirklich sagen, die Vorschriften der Terrorismusbekämpfungsgesetze sind jetzt wirklich ausevaluiert. Zum Evaluationsrahmen kann ich keine Stellung nehmen. Das ist hier mehrfach behandelt worden. Der war vorgegeben. zwar, und das möchte ich doch auch in Erinnerung rufen, und zwar meiner Erinnerung nach mit dem ausdrücklichen Einvernehmen des Innenausschusses zu diesem Evaluationsauftrag. Es mag andere, insbesondere nun rechtliche oder politische Gründe geben, die sind ja hier auch vorgetragen worden, die Regelungen, den Gegenstand der Evaluation zu ändern. Jedenfalls die Ergebnisse der Evaluation geben dazu jetzt keinen Anlass. Wir haben ja die Durchführungspraxis betrachtet und bewertet. Da war jetzt über die Jahre sicherlich eine Implementationskurve feststellbar. Das sehen wir bei vielen Regelungen, dass die Behörden sich erstmal dran gewöhnen müssen. Nach unserem Eindruck, gerade über die Zeitschiene, haben sich aber doch jetzt handhabbare Routinen zur Anwendung entwickelt, und zwar auch im Zusammenspiel verschiedener Behörden, was im Sicherheitsbereich nach unseren Erfahrungen durchaus immer eine gewisse Einrüttelungszeit braucht. Die Zahl der Einsatzfälle der von uns untersuchten Instrumente der Nachrichtendienste ist insgesamt recht gering, und ich halte das sehr wohl für aussagekräftig, jedenfalls über einen Evaluationszeitraum von 5 Jahren. Das liegt sicherlich nicht zum wenigsten an den sehr hohen tatbestandlichen Hürden. Darauf hat ja Herr Gerdes hingewiesen, die für den Rückgriff auf diese Instrumente dann errichtet worden sind. Dass bei manchen Instrumenten diese Hürden auch dazu geführt haben, dass diese Instrumente, die das Gesetz zur Verfügung steht, dann überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Wir konnten aber auch nicht feststellen, dass die Nachrichtendienste dann versucht haben, diese Voraussetzungen, die tatbestandlichen Voraussetzungen, auch extensiv erweiternd auszulegen. Nach unserer Bewertung sind die Instrumente jeweils aufgrund der im Einzelfall gebotenen Prüfung und eben nicht als flächendeckende Überwachung und Routineinstrumente eingesetzt worden. Dazu haben sicherlich auch die vorhandenen verfahrensrechtlichen Sicherungen beigetragen. Vielleicht noch als Anmerkung zu meiner Vorrede, dass die Evaluation die Absenkung von rechtlichen Hürden empfohlen haben soll, kann ich mich jetzt nicht erinnern, das war nun gerade nicht Gegenstand des Evaluationsauftrags. Ich denke, man muss bei dem Evaluationsbericht schon zwischen dem Bericht über erhobene Daten und der Bewertung durch den eigentlichen Evaluationsbericht dann trennen. Zusammengefasst aus den von uns jetzt über sehr langen Zeitraum durchgeführten Evaluationen der nachrichtendienstlichen Anwendungspraxis lassen sich keine Gesichtspunkte ableiten, die gegen eine Entfristung der Vorschriften sprechen würden. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Wir beginnen mit der Union. Herr Throm, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Tag zunächst mal. Meinerseits herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Ich bedanke mich zunächst mal beim Herrn Peter für das BKA, dass er so in nachdrücklicher Art und Weise dargestellt hat, wie essentiell wichtig auch für unsere Sicherheitslage die Anwendbarkeit der hier nun in Rede stehenden Vorschriften ist. Ich will das ausdrücklich so vorausschicken und im Hinblick auf diese Aussage dann auch Fragen an den Herrn Professor Ziekhoff und den Herrn Professor Gerdet stellen. Jeweils eine Frage, eine gleichlautende Frage an beide Sachverständigen. Uns liegt eine Stellungnahme, und auch wir haben sie heute gehört, des BFDI vor, die dann im Ergebnis festhält, dass mehrere Vorschriften, die jetzt zur Entfristung anstehen, etwa 19 Absatz 4 Bundesverfassungsschutzgesetz oder aber insbesondere Paragraph 24 des BND-Gesetzes, jetzt vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurden, gleichzeitig aber das Bedürfnis auch vom Verfassungsgericht festgestellt wurde, dass die Anwendbarkeit dieser Normen aus Sicherheitsgründen weiterhin gewährleistet sein muss und deswegen die Anwendbarkeit bis Ende 2021 auch konstatiert wurde. Jetzt gipfelt die Stellungnahme des BFDI darin, dass eine Entfristung dieser verfassungswidrigen Regelung des § 24 BND-Gesetz, was jetzt Inhalt dieses Gesetzesvorhabens ist, ein Verfassungsverstoß wäre. Und deswegen meine Frage, wie gesagt, an die Professoren Zickhoff und Gerditz, ob sie diese verfassungsrechtlichen Bedenken rein begrenzt auf das Entfristungsgesetz ebenso teilen oder ob nicht gerade die Aussage des Bundesverfassungsgerichtes, dass sie bis Ende 2021 anwendbar bleiben sollen, für eine solche gesetzliche Regelung spricht. Herzlichen Dank.
Herr Drum, vielen Dank. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich vorhin nichts zur Fragestellung gesagt habe. Da bleiben wir beim üblichen Modus, den jetzt jeder kennt und den ich jetzt nicht wiederhole. So, Herr Dr. Wirth. Ja, bei dir war alles, ich wollte es nur mal zum Anlass nehmen, um zu sagen, ich habe es vorhin nicht erwähnt, es gilt das, was immer gilt. Gut. Okay, Herr Dr. Wirth.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine Fragen, meine beiden, richte ich an Professor Becker. Und zwar schließe ich mich an die Frage, Sie sprachen davon, dass das Bundesverfassungsgericht die Normen sturmreif geschossen hat. Also auch die Frage, inwieweit die weitere Anwendung dieser Normen verfassungsgemäß ist. Eine zweite Frage hat sich aufgedrängt aus der Praxis. Herr Schindler, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, hat gesagt, mit dieser Entscheidung aus Mai 20 wäre das Grundgesetz zu einem Weltgrundgesetz ausgeweitet worden über jeden Bedarf hinaus, sodass sich jeder Taliban, jeder IS- oder Al-Qaida-Kämpfer darauf berufen kann, wenn er telekommunikationstechnisch oder ähnlich unterwegs ist. Teilen Sie diese Auffassung? Was kann man hier Wo kann man hier eingreifen? Wobei wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass diese nachrichtendienstlichen Gesetzgebung dringend reformiert sein müssen. Vielen Dank.
So, dann Herr Krötsch, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die Dame und die Herren Sachverständigen für ihre Ausführungen. Ich glaube, dass in diesem Gesetzgebungsverfahren einige Dinge ganz wichtig sind, die man auch hier im Zuge der Anhörung mitbedenken muss. Ich möchte zum einen sagen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, was dieses Gesetz jetzt leisten soll. Es geht nicht darum, die Frage zu diskutieren und zu beantworten, ob die deutsche Antiterrorgesetzgebung so, wie sie jetzt aufgestellt ist, in die Zukunft gehen soll oder was auch immer. Es geht nicht um grundlegende Fragen, sondern es geht um die Frage, ob Regelungen, die wir in Deutschland teilweise seit 20 Jahren eingeführt haben und immer wieder verlängert haben, ob die sich bewährt haben, ob die auch in Zukunft fortdauernd gelten sollen oder ob das womöglich nicht der Fall sein soll. Ich verwehre mich dem nicht, dass man diese Frage aber mal stellt, dass man ganz grundsätzlich die Debatte führt über das, was wir im Bereich Antiterrorgesetzgebung in den letzten Jahren und womöglich Jahrzehnten gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass dieses Gesetzgebungsverfahren jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, sondern sowas müsste eine Koalition ganz am Anfang ihrer Zeit vereinbaren, dass man all das, was man gemacht hat, auf den Prüfstand stellt und womöglich auch verfassungsrechtlich bewertet. Ich möchte auch noch sagen, dass es ja nicht heißt, wenn man diese Regelungen jetzt entfristet, dass man sie nicht mehr verändern kann, sondern auch ein Gesetz, das entfristet ist, kann man ja noch immer dann, wenn man es für notwendig hält und es im Bundestag eine Mehrheit dafür gibt, wieder verändern. Und es war mit Sicherheit richtig, dass man die Regularien, die in diesem Gesetzgebungsverfahren in Rede stehen, damals befristet hat. Aber ich halte es nicht für erforderlich, die Regeln weiterhin zu befristen. Herr Peter, und ich würde Sie als jemand, der aus der Praxis kommt und seit vielen Jahren mit diesen Regeln, mit den Regularien umgehen muss, gerne fragen, was würden Sie denn sagen, wo würden wir denn stehen in der deutschen Antiterrorbekämpfung, wenn wir diese Regelungen nicht mehr hätten? Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, aus Sicht des Bundeskriminalamtes, halten Sie es für denkbar, dass wir in Deutschland mal einen Zustand erreichen im Umgang mit Terrorismus, egal in welcher Ausprägungsform, in dem man sagen könnte, nun aber ist ein Punkt erreicht, an dem man all das, was hier in Rede steht, nicht mehr braucht.
Herr Krötsch, vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Strasser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dr. Becker. Das Thema Evaluation ist ja schon aufgekommen. Wir haben auch in unserer Plenardebatte zur Kenntnis genommen, das Argument, man hätte ja schon dreimal evaluiert und jetzt wird es dann auch mal reichen mit Evaluieren. Ihr Sachverständigenkollege Herr Gazeas kommt zur Einschätzung, dass die letzte Evaluation recht stark auf Effizienzkriterien und Belange der Sicherheitsbehörden zugeschnitten sei. Ich hatte den Eindruck beim Lesen, es ist eher ein Wunschzettel für die Nachrichtendienste, denn einer wirklich kritischen Evaluation mit den zur Verfügung stehenden Normen und auch was Kontrolle angeht, sehr unter Bürokratieabbau-Gesichtspunkten, denn unter Effizienz einer Kontrolle gesehen wird. Deswegen würde mich interessieren, ob aus Ihrer fachlichen Sicht diese Evaluationen dem Ziel genügen oder was stattdessen getan werden müsste, um eine entsprechende Evaluation zu bekommen, die den Namen verdient. Und die zweite Frage geht an Herrn Dr. Gazeas. Sie hatten auch jetzt in Ihrer Stellungnahme angemahnt, dass man zu einer grundsätzlichen auch Neuordnung der Regularien der Nachrichtendienstgesetze kommen muss. Mich würde interessieren, den Auftrag, den das Verfassungsgericht uns auch gegeben hat, einer sogenannten Überwachungsgesamtrechnung, also nicht nur zu schauen, wie ist die Intensität des jeweiligen Angriffs, sondern wie sind die Masse auch an Überwachungsbefugnissen. Inwiefern ordnet sich das in Ihren Vorschlag auch ein, die Nachrichtendienstgesetzgebung komplett neu zu justieren? Also brauchen wir erst die Überwachungsgesamtrechnung, bevor wir gesetzgeberisch hier tätig werden, oder läuft das parallel? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was ausführen. Dankeschön.
Frau Jelpke, bitte. Ja, meine erste Frage geht an Frau Steven. Und Sie haben ja den Vorschlag gemacht, sozusagen eine Überwachungsgesamtrechnung einzuführen. Und zwar soll hier die Befugnisse für Polizei und Nachrichtendienste nicht isoliert betrachtet werden, sondern eben im Kontext aller Befugnisse, zum Beispiel anlasslose Massendatenspeicherung und Ähnlichem. Nun kann man ja Grundrechte nicht in Punkte aufrechnen. Und deswegen habe ich die Frage an Sie, wie könnte Ihrer Ansicht nach eine Überwachungsgesamtrechnung aussehen? Welche Faktoren müssten da einfließen? Und meine zweite Frage geht an Herrn Kelber. Sie haben ja schon in Ihrem Eingangsstatement auch noch mal über die Evaluierung gesprochen. Ich bin ja wohl eine der ältesten Mitglieder im Innenausschuss. Ich kann mich nicht an ein Einvernehmen erinnern, was wir jemals hatten, was die Evaluierung der Antiterrorsätze oder der Gesetze oder der sogenannten Otto-Gesetze angeht, weil wir immer kritisiert haben, dass eine Evaluierung wirklich unabhängig stattfinden muss und nicht von der Behörde, wie Sie das ja auch kritisieren, de facto selbst gemacht wird. Deswegen meine Frage an Sie, wie soll diese unabhängige Evaluierung, für die Sie ja auch eintreten, aussehen? Wie sollte eine Kommission oder wie auch immer zusammengesetzt sein, die zum Beispiel auch die verfassungswidrigen Regelungen, die Sie ja auch angesprochen haben, also was kann auch der Inhalt dann oder muss der Inhalt so einer Evaluierung sein? Danke.
Herr von Lutz, bitte.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die interessanten Stellungnahmen der Sachverständigen. Es sei anekdotisch angemerkt, dass es sich hier ja um ein rot-grünes Gesetz handelt, was hier in höchsten Tönen von der Union gelobt wird. Das ist schon bemerkenswert an sich. Und zur historischen Wahrheit. Zur historischen Wahrheit gehört auch dazu, dass die Grünen sowohl die Evaluierung als auch die Befristung dieser Gesetze mit reinverhandelt haben. Diese nonchalante Aufhebung dieser Befristung in einer 30-minütigen Debatte, das war Ihnen das wert, letzte Sitzungswoche, kann einen auch nur für die Zukunft lehren. Es sollen ja zukünftig auch noch Koalitionsverhandlungen geführt werden. Und man kann viel lernen, was das wert ist, wenn keine Evaluierung stattfindet und man das dann so entfristet. Aber ich habe tatsächlich auch zwei Fragen an Herrn Gazeas. Die erste Frage ist tatsächlich, wie denn eine unabhängige Evaluierung aussehen müsste. Also wie holt man da ausreichend Sachverstand ein? Es wird jetzt immer von 4 Evaluierungen geredet, aber vielleicht können Sie dazu noch mal konkret etwas sagen. Und das Zweite ist, was halten Sie von meiner folgenden These? Aufgrund der Überwachungsgesamtrechnung des Bundesverfassungsgerichts stellt sich hier die Große Koalition aufs Härteste selbst ein Bein, weil man eben ungeprüft diese offenkundig teilweise verfassungswidrigen Regelungen entfristet und damit für so sowieso schon hochproblematische Projekte wie den Bundestrojaner einfach die Tür sehr eng macht, sehr eng macht. Und dass ein Bundesverfassungsgericht, was sich den Trojaner auf jeden Fall angucken wird, auch vor dem Hintergrund dieser Entfristung, die hier stattfinden soll, eigentlich im Sinne der Überwachungsgesamtrechnung nur zu dem Schluss kommen kann, dass hier immer nur draufgesattelt wird und nie irgendwie angepasst, ausgelevelt, überprüft, das, was man macht, wenn man verhältnismäßig mit seinem Grundgesetz umgeht.
So, ich würde selber gerne auch noch zwei Fragen anschließen. Eine Frage an Herrn Professor Zieghoff. Die Befristung würde ja eigentlich am 9. Januar nächsten Jahres auslaufen. Ich glaube, klar ist auch, dass insgesamt Änderungsbedarf für die Zukunft im größeren Umfang besteht. Wenn man jetzt mal ganz plakativ fragt, wenn wir das jetzt hier entfristen, weil das einfach am einfachsten und am schnellsten geht und wir keine Befugnisse wegnehmen wollen, bevor eine große Neuordnung erfolgen kann, ist jetzt irgendwas hier aus Ihrer Sicht aus dem Ruder gelaufen, dass es nicht zu verantworten wäre, das Ganze zu entfristen? Und die zweite Frage geht an Herrn Professor Gerditz. Angenommen, wir würden hier die Entfristung nicht vornehmen und die Befristung lassen und mit der großen Überarbeitung unserer Antiterrorgesetze sozusagen abwarten? Und welche Risiken würden denn dann gerade auch für die Praxis aus Ihrer Sicht bestehen? So, dann kommen wir zur Antwortrunde und beginnen hier mit Herrn Becker. Professor Becker.
Kompetenzen. Ja, okay.
Ja, ich danke. Drei Fragen gestellt worden. Strasser, Herr Wirth hat gefragt, ich habe gesagt, die Regelungen gerade über die Übermittlungen seien doch eigentlich alle verfassungswidrig. Sei es denn jetzt vertretbar, die weiter anzuwenden? Das ist letztlich eine Frage nach Normverwerfungskompetenzen. Wer hat darüber zu befinden, dass eine Vorschrift verfassungswidrig ist und was für Verfahren existieren, um die Verfassungswidrigkeit einer Vorschrift feststellen zu lassen? Da muss man ganz klar sagen, Exekutivbehörden wie die Nachrichtendienste haben gar keine andere Wahl, als die Vorschriften weiter anzuwenden, weil sie weder die Vorschriften einfach außer Acht lassen können, es gibt ein Normverwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts, noch können sie die Vorschriften selber vor das Bundesverfassungsgericht bringen im Wege eines Normenkontrollverfahrens. Gerichte könnten das, wenn jetzt jemand gegen eine Überwachungsmaßnahme oder eine Datenübermittlung klagen würde, was nicht so furchtbar häufig vorkommt, dann könnte ein Gericht nach Artikel 100 dem Bundesverfassungsgericht die dem zugrunde liegende Vorschrift vorlegen, wenn es darauf ankommt und dann gegebenenfalls auch deren Verfassungsmäßigkeit kontrollieren lassen. Im Sonderfall der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung hat das Bundesverfassungsgericht ja selber schon eine Weitergeltung der Vorschriften angeordnet. So, zweite Frage war die nach dem Weltgrundgesetz, ob sich jetzt jeder Taliban auf das Grundgesetz berufen kann. Ich will nur kurz sagen, also das hat jetzt mit diesem Gesetz nicht so viel zu tun, denn hier geht es um Aufklärungsmaßnahmen, die das Inland betreffen. Ne? Also es geht hier nicht um die reine Auslandsaufklärung, wie sie Gegenstand des BND-Gesetzes war. Trotzdem, ja, im Prinzip ja, also Grundrechte, das hat das Bundesverfassungsgericht im BNDG-Urteil festgestellt, gelten auch für Ausländer im Ausland. Das heißt ja jetzt auch noch nicht so furchtbar viel. Das heißt jetzt erstmal nur, dass wenn also eine deutsche staatliche Stelle die Telekommunikation eines Ausländers im Ausland abhört, dass das ein Grundrechtseingriff ist. Grundrechtseingriffe können ja in weitem Umfang gerechtfertigt werden. Dafür gibt es bestimmte Anforderungen, die wir gegenüber Taliban-Kämpfern im Ausland im Zweifelsfall relativ gut bewältigt bekommen. Ich sehe da auch nicht so den riesigen Unterschied offen gestanden, wenn ich mir diese Anmerkung noch erlauben darf zu diesem Einwand von Herrn Schindler, den ich auch gelesen habe. Ich sehe nicht den riesigen Unterschied dazu, wie wir mit Grundrechtseingriffen im Inland ausgehen. Ja, der Taschendiebstahl oder der Mord fallen auch erstmal unter die allgemeine Handlungsfreiheit und können dann eben gesetzlich beschränkt werden, was ja auch geschieht. So, Herr Strasser hat mich gefragt nach der Evaluation. Das ist eine Frage, die ja verschiedenen Sachverständigen von verschiedenen Personen gestellt wurde. Und die ist natürlich sehr bösartig, weil ich da keine gute Antwort drauf habe. Wie sollte man ein solches Gesetz evaluieren? Was ist da zielführend? Wie kann man das auch gesetzlich anleiten? Also mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, erstmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war das erste Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2001, 2002 das erste Gesetz überhaupt, das eine solche Evaluation Regelung enthalten hat und insofern erstmal Neuland betreten hat in sehr begrüßenswerter Weise. Und dass dann weitere Evaluationen durchgeführt worden sind, finde ich auch erstmal begrüßenswert. Und ich habe auch überhaupt nicht die geringsten Einwendungen gegen das methodische und sonstige Vorgehen der Evaluationen, die gemacht worden sind. Die letzten beiden vom Forschungsinstitut von Herrn Zico im Rahmen des Evaluationsauftrags. Also von daher finde ich erstmal, ist das, was hier geschehen ist, sowohl was im Gesetz steht, als auch das, was dann auf dieser Grundlage gemacht worden ist, durchaus eine Erfolgsstory und etwas, woran man anknüpft. Kann. Die nächste Frage ist natürlich, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass jedes Mal, wenn wieder evaluiert wird, das genau so geschehen muss. Man kann sich fragen, ob nicht die normativen Grundlagen der Evaluation nachverdichtet werden sollen, ob es nicht sinnvoll wäre, hier klarere Maßgaben für Ziele, Methoden, Träger und Gegenstände und Kriterien und Verfahren der Evaluation festzulegen. Das kann man sicherlich nicht alles ins Gesetz schreiben, aber man könnte sich vorstellen, dass dann gesetzeskonkretisierendes Recht das weiter ausbreitet und dass man auf diese Weise zu einem Evaluationsrahmen kommt, der sehr stabil ist und auf dessen Grundlage man vielleicht auch größere Evaluationen anstellen könnte. Da würde ich dann Herrn Grötsch völlig zustimmen. In dieser Anhörung, natürlich geht es hier nur um dieses Gesetz. Ja, wenn ich mir die Freiheit genommen habe, noch über anderes zu reden, dann deswegen, weil ich persönlich gegen dieses Gesetz für sich genommen keine großartigen Bedenken habe. Mein Problem ist eins mit dem Nachrichtendienstrecht generell. Und wenn ich schon mal die freundliche Einladung bekomme, hier Stellung zu nehmen und wenn die Stellungnahme nicht vollgepackt ist mit dem, was an neuen Regelungen geschaffen wird, dann nehme ich diese Einladung gerne an. Und ich freue mich herzlich darauf, sollten Sie in der nächsten Legislaturperiode wieder die Bundesregierung mittragen. Vielleicht kommen Sie ja darauf zurück, da wäre ich außerordentlich glücklich. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Herr Professor Becker. Dann Herr Professor Gerditz, bitte.
Wir machen
ja. Ja, vielen Dank. Ja. Die Frage war, ob Bedenken bestehen, wenn jetzt hier Vorschriften entfristet werden, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig gehalten werden. Ich denke, nein, das ist möglich. Das Bundesverfassungsgericht, Sie haben es ja gesagt, hat eine Übergangsregelung bis Ende 2021 gelassen. Gerade auch, um eine, ich sag mal, sachgerecht austarierte Gesamtreform zu ermöglichen. Diese Übergangsfristen, die das Gericht lässt, ist ein technisches Problem des Verfassungsprozessrechts mit dem Rechtsfolgenausspruch, um eben die Konsequenzen einer sofortigen Verfassungswidrigkeitserklärung mit Nichtigkeit zu vermeiden. Diese Übergangsregelung bezieht natürlich auch den normativen Kontext mit ein, sprich in diesem Zusammenhang den Umstand, dass es sich teilweise um befristet geltende Regelungen handelt, die unter einem Entfristungs- oder Verlängerungsvorbehalt stehen. Das heißt, mit dieser Entfristung jetzt kann man auch verfassungskonform diese Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2021 nutzen. Man darf natürlich den Regelungskomplex nicht aus dem Blick verlieren. Nur manches von dem, was vor allem etwa die Datenübermittlungsfragen angeht, werden ohnehin in absehbarer Zeit Gegenstand einer parlamentarischen hier Aussprache sein, wenn das BND-Gesetz als Reaktion auf das Urteil vom 20. Mai wieder im Deutschen Bundestag und, wenn ich richtig informiert bin, wohl auch wieder im Innenausschuss landet. In diesem Rahmen könnte man möglicherweise dann schon einige der Probleme, die Herr Kelber angesprochen hat, mit beseitigen. Ein Verfassungsverstoß liegt aber nicht darin, dass man diese Übergang jetzt in Anspruch nimmt. Das ist eine technische Frage des Verfassungsprozessrechts. Wir sind nicht bei der erstmöglichen Gelegenheit zu einer Änderung verpflichtet, einen Verstoß zu beseitigen, wenn das Gericht, mal vorausgesetzt, das so, das Gericht macht das aber seit vielen Jahrzehnten, so eine Überfristgangsfrist eingeräumt hat. Vielen Dank. Ach so, Entschuldigung, ich habe noch eine Frage, welche Konsequenzen das für die Praxis bedeutet. Risiken, wenn man das jetzt auslaufen lässt, das würde ich für eigentlich die schlechteste Lösung halten, die Regelung tatsächlich jetzt auslaufen zu lassen, nicht einmal noch vorübergehend zu befristen. Das würde natürlich bedeuten, dass auf unabsehbare Zeit in einem Jahr der Bundestagswahl dann alle drei Nachrichtendienste hinsichtlich genau dieser Zugriffe in ein Kognitionsloch hineinfallen und keine Aufklärungsmöglichkeiten mehr haben. Das kann nicht ernsthaft gemeint sein, wenn man grundsätzlich an diesen Instrumenten festhält, die für die Praxis nicht geringe Bedeutung haben. Bitte bedenken Sie auch, dass diese Regelungen zugeschnitten sind auf die Aufklärung von Vernetzungen, von Touren, von Finanzierungspfaden, Reisewegen, also typischerweise das, was im Zusammenhang mit Terroranschlägen und Planungen auftritt, das dann für unabsehbare Zeit möglicherweise auch für, wenn vor der Bundestagswahl nichts mehr passiert, dann bis ins Jahr 2021 den Nachrichtendiensten zu nehmen, würde ich für unverantwortlich halten. Dankeschön, das war's.
Vielen Dank auch nochmal. Dann kommen wir als nächstes zu Herrn Dr. Garcias.
Einmal Herr Strasser, der die Frage an mich adressiert hat im Thema Überwachungsgesamtrechnung und Reform der Nachrichtendienstgesetze. Dazu vielleicht zunächst einmal einige Überlegungen. Es ist mit der Überwachungsgesamtrechnung ja so, dass es an sich ein Auftrag an den Gesetzgeber, wenn Sie wollen, diesen Prüfungsschritt, diesen gedanklichen Prüfungsschritt bei der Schaffung neuer Eingriffsbefugnisse, neuer Sicherheitsgesetze vorzunehmen. Die Abwägung und Überlegung, ob ein Gesetz geeignet, erforderlich und angemessen ist, eben nicht isoliert hinsichtlich der konkret beabsichtigten neuen Maßnahme vorzunehmen, sondern eben die existenten, die bereits bestehenden Überwachungsbefugnisse insgesamt zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Mangel ist es in meinen Augen, dass das nicht passiert. Ich möchte aber gleich hinzugeben, ich hätte die Gerichtsentscheidung, die in meinen Augen ganz klar eine solche Überwachungsgesamtrechnung verlangen, erwähnt. Ich hatte sie auch in meiner schriftlichen Stellungnahme kurz erwähnt. Das ist einmal der Vorratsdatenbeschluss aus dem Jahr 2010 und auch das Urteil zum BKA-Gesetz aus dem Jahr 2016 führt unter dem Schlagwort, ne, man muss zusehen, dass es nicht zu einer Totalüberwachung kommt, entsprechende Passagen dort auf. Man muss bei alledem aber auch sagen, eine solche Überwachungsgesamtrechnung ist, wenn Sie wollen, nichts, was man mal bei einem Espresso vornimmt während der Arbeit an einem Gesetzgebungsverfahren. Es ist schon eine Herkulesaufgabe, diese Arbeit zu verrichten. Ich sage das auch deshalb, weil ich mich im Ausschuss für Gefahrenabwehrrecht des Deutschen Anwaltvereins, dem ich Angehöre, mit dieser Thematik auch einmal auseinandergesetzt haben. Dort sitze ich nicht alleine, sondern mit einigen sehr, sehr versierten Kolleginnen und Kollegen. Diese Aufgabe auch bei uns mit 6 oder 8 Personen, wenn Sie wollen, als Projekt durchzuführen, haben wir festgestellt, dass wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Daher begrüße ich es sehr, dass Herr Professor Zöller, Marc-Alexander Zöller von der LMU in München, ein solches Projekt jetzt angestoßen hat für den Zeitraum 2021 bis 2024. Möchte er eine solche zunächst Bestandsanalyse und dann mit einer entsprechenden Bewertung vornehmen. Das verdient in meinen Augen ganz großen Zug und sollte auch Unterstützung durch das Parlament erfahren. Denn, meine Damen und Herren, das, was die Wissenschaft dort für Sie machen möchte, ist letztlich eine Arbeitshilfe für Sie. Also eine Arbeitshilfe für den Gesetzgeber, für denjenigen, der natürlich auch in Zukunft neue Sicherheitsgesetze schaffen wird und schaffen muss, wenn die entsprechende Notwendigkeit besteht. Aber der eben diese Abwägung dann entsprechend vornehmen soll. Herr Strasser, Sie fragten dann dazu, wie, in welcher Reihenfolge das erfolgen soll. Allein schon der Zeitraum, den ich eben anvisiert habe, 2021 bis 2024 jetzt für ein Forschungsprojekt, führt mich dazu, dass man die, wenn Sie wollen, nicht konsekutiv angehen sollte. Man kann, meine ich, an beiden Projekten gleichzeitig arbeiten. Das Projekt, sagen wir mal, Reform des Nachrichtendienstrechts als solches sollte keines sein, was ausschließlich in den Händen von Wissenschaftlern liegt, was nicht heißt, dass sie das nicht brillant machen würden, sondern da stelle ich mir ja eher eine Art Kommission vor, die eben von Wissenschaftlern und Praktikern besetzt ist und die eben auch die Arbeitskraft aufwenden kann. Herr Professor Gerdes hatte das eben erwähnt, wie sehr die Kapazitäten, wenn Sie wollen, schon in Anspruch genommen werden in den zuständigen Fachministerien. Das soll ja eine Unterstützung sein dafür, um eben dieses Mammutprojekt auch entsprechend anzugehen. Mein Eindruck ist, man greift in ja immer mehr auf wissenschaftliche Expertise zu, das begrüße ich, aber das ist an vielen Stellen noch steigerbar. Institutionalisierung, etwa einer Arbeitsgruppe zur Reform des Nachrichtendienstwesens wäre, meine ich, ein solcher Schritt. Beides kann man parallel angehen. Das Projekt als solches wäre, glaube ich, zu groß, um noch in dieser Legislaturperiode angegangen zu werden. Es wäre möglicherweise etwas für Ihre Koalitionsverhandlungen irgendwann nach der Bundestagswahl. Ausnehmen möchte ich allerdings den Bereich der Übermittlungsvorschriften, der eine ganz, ganz, ganz essentielle Rolle spielt und eben jeden Tag zur Anwendung kommt. Diesen verfassungswidrigen Zustand beizubehalten bis zur Bundestagswahl und auch darüber hinaus hielte ich für unglücklich. Die zweite Frage hatte Herr Dr. von Notz an mich gestellt, zunächst zu dem Thema, wie müsste eine unabhängige Evaluierung aussehen? In meinen Augen müsste, oder allein um nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, nicht unabhängig zu sein, sollte sie nicht durch die Bundesregierung selbst und ein entsprechendes Fachministerium durchgeführt werden, sondern durch eine unabhängige Einrichtung. Herr Professor Zico hatte den Auftrag, aber eben als, wenn Sie wollen, Gehilfe der Bundesregierung dort zu agieren und hat, da schließe ich mich an, wenn Sie wollen, eine sehr ordentliche Fleißarbeit dort geleistet. In meinen Augen sollte der Auftrag einer Evaluierung allerdings anders ausgestaltet sein, so ein bisschen nach dem Modell der Regierungskommission zur Überprüfung der Sicherheitsgesetze, die 2012, 2013, 2014 in dem Zeitraum eingesetzt war und die durch Wissenschaftler besetzt war. Hier hilfreich und sinnvoll, bei den Praktikern eben auch durchaus auf externe Expertise paritätisch größeren Wert zu legen als etwa Ministerialangehörige aus den dann einschlägigen Ressorts BMJV und BMI und vielleicht auch Kanzleramt mit in so eine Kommission aufzunehmen. Die sollen natürlich vertreten sein, aber der Bericht, wenn man sich den anschaut, der Evaluierungskommission, sieht so ein bisschen aus wie viele Berichte bei Ihnen, nämlich es gibt im Kern zwei Berichte. Ja, es gibt einmal den der Mehrheit und es gibt dann einmal den der Minderheit. Mehrheit jetzt nicht so sehr bei der Kommission ausmachen, aber man sieht, dass über die Themen sehr, sehr unterschiedlich diskutiert wurde und das hat in meinen Augen einen sehr großen Erkenntnisgewinn gebracht. Was sehr, sehr bedauerlich ist, ist, dass dieser Bericht in meinen Augen, soweit ich das ersehen habe, schlicht in ist und die ganzen Aufträge, die unter anderem Herr Professor Becker war, in mühevollen Sitzungen, an einigen habe auch ich damals teilnehmen dürfen, zusammengeschrieben und diskutiert haben, davon ist nichts in der Praxis umgesetzt worden. Ich meine, dass die jetzige Lage der Gesetze, der Sicherheitsgesetze, sind einige ganz wesentliche hinzugekommen, eben sind ein paar Schlagworte gefallen, Online-Durchsuchungen und anderes, durchaus auch nochmal den Ansatz bietet, hier anzusetzen und eine Gesamtevaluierung durchzuführen, um auf Grundlage derer Ergebnisse dann vielleicht auch eine Reform des Nachrichtendienstrechts anzugehen. Herr Dr. von Notz hatte mir dann noch eine weitere Frage gestellt. Ihre These, Herr Dr. von Notz, ob sich dort die Regierungskoalition nicht möglicherweise selbst ein Bein stellt, indem sie die Tür sehr eng macht. Dazu kann ich vielleicht jedenfalls festhalten, den man in der Hinsicht zu tragen hat und der auf die Waage kommt, wird natürlich schwerer, wenn ich eine Vorschrift entfriste. Hier muss man aber gleichzeitig auch berücksichtigen, die Vorschriften, über die wir sprechen, sind solche von eher niedrigschwelliger Eingriffsintensität. Und daher führt allein der Umstand, dass man diese Vorschriften entfristet, soweit würde ich nicht gehen, wenn Sie wollen, nicht dazu, dass man sich ein Bändchen stellt. Was allerdings Fakt ist, es wird in diesen Sack, wenn Sie Sie wollen nur immer wieder etwas reingepackt und nie wieder etwas rausgenommen. Und dadurch wird dieser Sack im Lichte der Überwachungsgesamtrechnung halt eben immer schwerer und irgendwann kommt möglicherweise der Zeitpunkt, wo das Pendel umschlägt. Damit das nicht passiert, ist eben eine regelmäßige Evaluation sinnvoll und hilfreich, um eben die Vorschriften, die nicht benötigt werden, auch wieder herauszunehmen. So viel dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine kurze Vorbemerkung. Es ist aus meiner Sicht ein bisschen der Eindruck entstanden, der Deutsche Bundestag hätte jetzt nur die Wahl zwischen einer Entfristung oder einem Auslaufenlassen der Regelung. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Sie haben als Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber natürlich auch die Möglichkeit der Anpassung, insbesondere einer klaren Definition der Eingriffsschwellen und dann einer Entfristung oder Verlängerung dieser Möglichkeiten. Ich bin von Frau Abgeordnete Jelbke gefragt worden, auch nochmal zu der Frage, wie muss eine solche unabhängige Bewertung aussehen. Dazu haben wir uns auch 2011 schon mal, mein Vorvorgänger und dann meine Vorgängerin, nochmal geäußert. Ich glaube, insbesondere muss es die Möglichkeit geben, dass man durch die unabhängige Seite nicht nur eine Methodenberatung stattfindet, nicht nur eine empirische Betrachtung, sondern dass die externen Sachverständigen verantwortlich für den Inhalt des Evaluationsberichts sind oder zumindest eigene Stellungnahmen dazu abgeben können. Und in das Zentrum muss natürlich die Frage der verfassungsrechtlichen und grundrechtlichen Funktion der Evaluierung, die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Befugnisse stehen, ebenso die Frage, ob die Normen der umfangreichen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung standhalten. Das würde auch den einen oder anderen Gang vors Gericht in Zukunft ersparen. Und was auch nicht ausreicht, ist eine quantitative Betrachtung der Nutzung dieser Befugnisse. Sondern es muss auch, wenn vielleicht auch abstrahiert, aber anhand von konkreten Fällen, die Folgen für die Betroffenen mit untersucht werden, durch die im Terrorismusbekämpfung Ergänzungsgesetz eingeführten Befugnisse werden ja Erkenntnisse ermittelt, die selber wiederum Anknüpfungstatsachen für potenziell wesentlich eingriffsintensivere Folgeermittlungen dienen können. Und deswegen muss es eine Gesamtbetrachtung geben, die die Wechselwirkung mit anderen, insbesondere schon vor der Einführung des TBEG oder danach dazugekommenen Befugnissen berücksichtigt. Das geht ja ein Stückchen auch in Richtung der Überwachungsgesamtrechnung, weil sowohl die Menge der Befugnisse als die Nutzung in der Praxis, da haben wir Befugnisse, die so gut wie nicht genutzt werden, wir haben aber auch andere, die mit zweistelligen Prozentzahlen pro Jahr in der Nutzung zuwachsen, als auch die technische Weiterentwicklung. Also dieselbe Befugnis kann mit anderen Daten, die auf Datenträgern auf Systemen zur Verfügung stehen, in der Praxis eine andere Bedeutung bekommen, einfach durch technologische Weiterentwicklung. Nehmen Sie, um jetzt nicht das Beispiel von heute zu nehmen, die Beschlagnahmung eines Anrufbeantworters hat eine andere Eingriffstiefe als Beschlagnahmung eines Smart Speakers aus dem gleichen Haushalt. Sie fallen aber nach Meinung des Innenministeriums unter die gleiche Eingriffsbefugnis. Und das müssen Sie übertragen auch auf die Dinge, die wir heute haben. Deswegen Unabhängigkeit, Gesamtbetrachtung und insbesondere die Wechselwirkung mit anderen Befugnissen gehört in das Zentrum einer solchen Evaluierung.
So, Herr Professor Kelber, vielen Dank. Herr Peter dann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich blicke mal zurück zu 9/11. Ich war in der Ermittlungsarbeit selbst dabei und man kann schon sagen, dass das, über was wir heute reden, die Konsequenz dessen ist, was an blinden Flecken der Sicherheitsbehörden damals im Zuge der Ermittlungen festgestellt wurde. Vor den Augen der Sicherheitsbehörden in Hamburg und Greifswald war ein Teil einer Terrorzelle in Vorbereitungshandlungen des wohl größten und massivsten Terroranschlags beteiligt. Insofern waren für mich diese Befugnisnormen damals folgerichtig. Wenn man zu den Diensten schaut, gibt es ein Auftragsprofil des BND und wir haben eine Erwartungshaltung an Verfassungsschutz und MAD, das Extremismuspotenzial und insbesondere das gewalttätige Personenpotenzial im Vorfeld, bevor Polizei mit Gefahrenabwehrrecht oder Justiz mit Ermittlungen einsteigt, zu erkennen und zu analysieren. Das ist der Anspruch, den das Parlament an die Dienste hat, den die Gesellschaft hat. Und das ist der Teil, den die Dienste zu leisten haben für die Sicherheit. Ich glaube, dass wenn wir die Befugnisse, die damals eingeführt worden wären, nicht hätten, wären wir zwischendurch mehrfach im Laufe der letzten Jahre in Ausschussbefassungen nach Ereignissen oder in Untersuchungsausschüssen nach Ereignissen bei der Frage gewesen, warum habt ihr das alles nicht gesehen, was da stattgefunden hat? Und ich möchte prognostizieren, dass wenn wir diese Befugnisse nicht gehabt hätten, wir hätten sie alle, so wie sie hier auf Papier stehen, in der Zwischenzeit nach einem schädigenden Ereignis längst eingeführt, weil sie selbstverständlich für die Sicherheit sind. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Immer dann, wenn in Frankreich Anschläge passiert sind, haben viele hier in dieser Republik uns gefragt, hatten die Franzosen diese Personen im SIS? Gab es ein Fisch-S, um Reisebewegungen zu kontrollieren? Und das war eine der Schlüsselfragen, die unsere Ansprüche an die Sicherheitsarchitektur der anderen determiniert und auch beweist. Und ich glaube, diesen Anspruch müssen wir uns selbst haben. Und ich rede mitnichten über das Thema islamistisches Personenpotenzial. Die Bedrohung Rechtsterrorismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft, ist aber kein Phänomen, was nicht reist, nicht unterwegs ist, grenzüberschreitend zu Mobilisierungsveranstaltungen, die per se nicht mit Strafe bedroht sind, wo Treffen stattfinden, wo wir sicherlich alle in Anspruch haben, dass unsere Dienste das detektieren und bei Vorliegen der zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten der Strafverfolgung zur Verfügung stehen. Und insofern, Herr Abgeordneter Grötsch, ich glaube, wir würden ohne diese Befugnisse sie längst eingeführt haben. Und wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir diese Normen nicht brauchen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Steven.
Ja, vielen Dank. Aber auch bei mir geht es ja noch mal um die Frage der Überwachungsgesamtrechnung oder eben Freiheitsbestandsanalyse. Zu dem Unterschied werde ich dazu auch noch mal was sagen. Im Grunde hat ja das Bundesverfassungsgericht schon 2005 davon gesprochen, dass es additive und kumulative Grundrechtseingriffe gibt und die analysiert werden müssten. Also damals schon eigentlich eine Überwachungsgesamtrechnung eingefordert, weil es damals schon gesagt hat, dass solange man nur die einzelnen Maßnahmen betrachtet, es eben doch zu einer Rundumüberwachung kommen könnte, die dann eben die Freiheitsrechte in einer Gesellschaft zutiefst angreifen würde. Zur Demokratie, zur demokratischen Rechtsstaat gehört eben zunächst mal auch, also natürlich gehört Sicherheit dazu, aber natürlich gehört auf der anderen Seite auch die Freiheitsrechte dazu und die Möglichkeit der Bürger und Bürgerinnen, sich zu äußern, sich zu organisieren und das zunächst mal tun zu können, ohne ständig befürchten zu müssen und aus guten Gründen befürchten zu müssen, dass sie dabei überwacht werden. Insofern kann ich auch nicht ganz einfach die Frage beantworten, welche Faktoren denn dann berücksichtigt werden müssten, sondern, und es gibt natürlich eine Menge Versuche, das zu beschreiben und eher auch durchaus Beschreibungen auch aus der Wissenschaft, dass das kaum zu schaffen ist. Aber das kaum zu schaffen heißt ja nicht, dass es nicht zu schaffen ist, aber dass man es zumindest angehen muss und dass man vor allem einmal berücksichtigen muss, dass all die Datensammlungen, die bestehen, und das sind nicht nur die Datensammlungen, die bei Polizei und Geheimdiensten bestehen, sondern das sind ja auch die vielen weiteren Datensammlungen, die zum Alltag gehören und auf die aber zum Teil auch Polizei und Geheimdienste dann Zugriff haben. Also private Videoüberwachung kann ja durchaus etwas sein, was ebenfalls mit einfließen muss. Die ganzen Sozialdaten, Gesundheitsdaten, Bildungsdaten, überall werden Datensammlungen angestellt, gesammelt, werden Daten gesammelt. Und das kann dazu führen, dass Bürger eigentlich nicht mehr den Eindruck haben, dass sie sich frei bewegen können, dass sie frei ihre Meinung äußern können, weil sie befürchten müssen, dass das immer auch direkt verwandt wird, gegen sie verwandt wird, dass es staatlich überwacht wird und dass es Nachteile für sie haben kann. Deshalb ist die andere Frage dessen auch immer, wo soll das denn eigentlich angesiedelt werden? Die eine Idee ist es, dass es beim Gesetzgeber angesiedelt wird mit der Analyse, das hat eben immer die Nachteile, dass es dann möglicherweise sehr einseitig ausgewertet wird, eine Analyse eben nicht umfassend ist, nicht die vielen Perspektiven, also auch die Perspektiven derer, die von der Überwachung betroffen sind, einbezogen werden, sondern eben nur die Frage, ob es effektiv für staatliche Handeln, für Überwachungshandeln ist. Von daher gibt es die andere Idee, dass es beim Parlament direkt angesiedelt werden sein könnte. Es gibt auch einige Gründe, weshalb das fragwürdig ist. Frank Herrmann schlägt zum Beispiel einen Grundrechteausschuss bei Landtag und Bundestag vor, der dann das eben in einem größeren Kontext mit Wissenschaftlern, mit Betroffenen und Behörden auswerten könnte. Jörg Pohle schlägt diese Freiheitsbestandsanalyse vor, weil er sagt, wenn man versucht, das nur bei jedem Gesetz zu überlegen oder auszuwerten, in welchem Kontext steht es und zu welchem Überwachung, wie wirkt das additiv oder kumulativ mit den anderen stehenden Gesetzen zusammen, dann kommt man nicht weiter. Von daher wäre es vielleicht besser, wenn der Gesetzgeber in die Pflicht genommen würde, darzustellen, darzulegen, welche Grundrechte frei von tatsächlicher oder auch von zu erwartender Überwachung wahrgenommen werden können, um einfach einmal deutlich zu machen, wo ist der Raum, in dem tatsächlich Grundrechte, Freiheitsrechte wahrgenommen werden können. Dabei muss dann vor allem berücksichtigt werden, dass Grundrechte, Freiheitsrechte ja auch gerade für Minderheiten gelten, dass die in besonderer Weise geschützt werden müssen, dass es die auch diejenigen sein müssen, die tatsächlich dann diesen Raum noch haben. Und der Gesetzgeber müsste natürlich dann jeweils noch mal sehr klar nachweisen, dass Eingriffs- und Überwachungsbefugnisse geeignet und erforderlich sind und natürlich verhältnismäßig. Und auf der anderen Seite würde eine solche Diskussionsraum vielleicht den Raum schaffen, in dem tatsächlich auch die Bürger und Bürgerinnen selber nachweisen können, dass es diesen Freiraum nicht gibt oder dass der nicht groß genug ist, um tatsächlich demokratische Prozesse in dieser Gesellschaft anzustoßen. Und wichtig ist eben auch, dass man in diesem Kontext diejenigen mit aufnimmt, die direkt davon betroffen sind, weil deren Erfahrungen mit diesen Überwachungsgesetzen sind andere als die von denen, die kaum von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Weil, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, es sind eben immer wieder auch Vorbehalte, Verdachtsmomente, die sich weiter generieren und die bestimmte Gruppen deshalb in besonderer Weise davon betroffen sein lassen. Danke.
So, vielen Dank. Und dann kommen wir noch zum Schluss für diese Runde zu Herrn Professor Zico.
Abgeordneten Trom, das ist die gleiche Frage, die auch an Herrn Kollegen Gerdes adressiert wurde. Was aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BND-Gesetz für die Zulässigkeit der Entfristung zu folgern wäre. Also ich würde mal so sagen, wäre es jetzt eine Neuregelung, die das erste Mal eingeführt wurde und die Regelung des BND-Gesetzes, die vom Bundesverfassungsgericht inkriminiert wurde, 1:1 abbildet, dann würde ich doch auch Zweifel haben, ob das nicht gegen das Normwiederholungsverbot verstößt. Die habe ich hier nicht. Der Abgeordnete hat ja vollkommen zu Recht diese Norm seit 20 Jahren nun gibt und dementsprechend ist also kein Handeln des Gesetzgebers nunmehr gegen einen Auftrag oder gegen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist. Der auch zur Ratio der Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts hat Kollege Gerdes ja schon zutreffend Stellung genommen. Es ist ja nun erkennbar gerade nicht der Sinn der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die Dienste sofort handlungsunfähig zu machen, sondern es soll ja gerade nachgedacht werden können, auch im Kontext der nun mehrfach hier diskutierten großen Reform eventuell des Nachrichtendienstrechts, wie das insgesamt stimmig geregelt werden kann. Es ist ja nun mal so im Nachrichtendienstrecht, man kann die Stellschrauben nicht isoliert voneinander betrachten, sondern sie stehen ja immer doch in einem Systemzusammenhang. Deshalb habe ich offen gestanden relativ wenig Bedenken, dass diese Entfristung nunmehr zulässig ist. Allerdings in der Tat natürlich innerhalb des vom Bundesverfassungsgericht insoweit zeitlich gesetzten Rahmens. Die zweite Frage, sehr geehrte Frau Vorsitzende, war Ihre, ob etwas aus dem Ruder gelaufen ist, weil wir etwas feststellen konnten bei unserer Evaluation, was in der Nutzung der Befugnisse, die von uns evaluiert wurden durch die Nachrichtendienste, sich nicht mehr in dem hält, was man noch als maßvoll betrachten kann. Nun ist es sicherlich so, und ich denke, das hat die Diskussion ja jetzt hier auch gerade wieder gezeigt, es ist immer eine Frage des Maßstabs, was man für maßvoll hält und wann man davon spricht, dass es aus dem Ruder läuft. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass einzelne Instrumente, wie zum Beispiel die Bestandsdatenabfrage, in der Zeitreihe immer stärker genutzt wurden. Und wo das der Fall war, sind wir natürlich auch den Gründen nachgegangen. Warum das denn nun so passiert ist, ließ ich nun aber feststellen, dass es für diesen Anstieg der Fallzahlen auch sehr nachvollziehbare Gründe ganz einfach aus den tatsächlichen Entwicklungen gab. Also insgesamt, und das kann ich immer nur wiederholen, bewegt sich nach unserer Bewertung die Fallzahlen und zwar über die gesamten Jahre hinweg auf einem wirklich maßvollen Niveau. Sofern sich das also im Rahmen einer solchen Studie feststellen ließ, und es ließ sich eben an vielen Stellen auch feststellen, wurden zunächst einmal eingriffsschwächere Maßnahmen geprüft und auch ergriffen, wenn sie zunächst einmal als tauglich zur Erreichung des eigentlichen Aufklärungsziels angesehen worden sind. Das heißt also, wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Einsatz der geprüften Instrumente im Einzelfall verantwortungsvoll in der Prüfung auch gehandhabt worden ist und eine flächendeckende, ungezielte Einsatz eines Überwachungsinstrumentariums nicht erfolgt ist.
Vielen herzlichen Dank. Dann können wir aufgrund der noch vorhandenen Zeit in eine zweite Fragerunde einsteigen. Ich beginne mit der Unionsfraktion. Herr Amthor, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank auch für die Ausführungen, was das vorliegende Gesetz angeht. Es ist insbesondere gut, dass die Zweifel zur Verfassungswidrigkeit, die im Raum standen, aus meiner Sicht mit guten Argumenten ausgeräumt sind. Deshalb möchte ich in der zweiten Runde noch einmal die Gelegenheit nutzen, den Blick vorauszuwerfen. Ich glaube, es ist jedenfalls zuzugestehen, dass mit etwas mehr Zeit in der nächsten Wahlperiode es wirklich vielleicht anzugehen ist, nochmal in einem größeren Schritt das Nachrichtendienstrecht zu systematisieren. Dafür würde ich Ihnen, lieber Herr Professor Gerditz, und Ihnen, Herr Professor Zico, gerne nochmal die Gelegenheit geben, zu der hier jetzt schon eingeführten Rechtsfigur der Überwachungsgesamtrechnung noch einmal Stellung zu nehmen. Das wird ja immer wieder als beliebtes Argument ins Felde geführt. Und es ist ja eine ganz eingängige Metapher zu sagen, ja, es werden immer nur neue Eingriffsbefugnisse in den Sack hinzugelegt, aber keine herausgenommen. Da stellt sich mir aber die Frage, welche man praktisch herausnehmen sollte, das ist in der Regel auch nicht dargetan. Und deswegen wäre ich durchaus interessiert, dass Sie vielleicht noch mal auch kritische Blicke zu dieser Frage Überwachungsgesamtrechnung noch mal mit aufführen, weil ich glaube, es kann am Ende ja nicht sozusagen um einen quantifizierbaren Faktor gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns bei weiteren Reformbemühungen hier beschäftigen wird. Und deswegen würde ich gerne Ihre Eindrücke zu dieser Rechtsfigur heute noch mal mitnehmen.
Herr Amthor, vielen Dank. Herr Dr. Wirth, keine Fragen. Herr Grötsch, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Peter, ich habe mir eben gedacht, das, was der Herr Professor Dr. Zico am Ende seiner Ausführungen gesagt hat, was den Umgang der Sicherheitsbehörden mit den Befugnissen angeht, den verantwortungsvollen Umgang damit, das können Sie schon fast als Kompliment an Ihre Behörde mitnehmen, habe ich mir vorhin gedacht. Und es ist auch gut zu hören, Herr Professor Dr. Zico, dass Sie das so bewerten, dass es von den Sicherheitsbehörden eben auf diese Art und Weise angewandt wird. Ich habe jetzt vorhin auch gedacht, meinem Eindruck nach ist das heute besprochene Gesetz weitestgehend unstrittig. Ich höre hier kaum etwas, was das Gesetz, das Vorhaben als solches in Frage stellen. Und deshalb möchte ich auch mit zwei ganz allgemeinen Fragen an Sie, Herr Professor Dr. Becker, und nochmal als Vertreter der Rechtswissenschaften und als Vertreter der Praxis nochmal an Sie, Herr Peter, die ganz allgemeine Frage stellen: Wie sehen Sie uns denn aufgestellt in Deutschland hinsichtlich der Abwehr von internationalem Terrorismus, was unsere Gesetze angeht? Und ich meine damit ausdrücklich nicht die Frage, ginge denn nicht vielleicht noch mehr? Das wissen wir alle, dass immer mehr ginge. Das ist nicht der Grund meiner Frage, ganz und gar nicht, sondern wie Sie uns jetzt, wie wir im Moment aufgestellt sind, aufgestellt sehen aus Sicht der Praxis und aus Sicht der Rechtswissenschaften. Herr Professor Dr. Becker, bitte.
Herr Krötsch, vielen Dank. Herr Strasser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine gemeinsame Frage nochmals an Herrn Professor Dr. Becker und Herrn Garcias. Nachdem wir jetzt die Diskussion bisher ja relativ plus-minus geführt haben, also entweder wir entfristen oder es soll alles abgeschafft werden. Es gibt ja auch immer einen Mittelweg, nämlich das so lange erneut zu befristen, bis wirklich eine konsistente Gesamtlösung da ist, auch im Lichte dieser Überwachungsgesamtschau. Und deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen, Herr Professor Becker hat vorhin den Begriff verfassungsrechtliche Neuwürdigung der Befugnisse ganz am Anfang in den Raum gestellt. Angesichts der terroristischen Bedrohung, was ist denn aus Ihrer Sicht das dringendste Anliegen, das der Gesetzgeber jetzt umsetzen müsste, angesichts der bestehenden Otto-Kataloge und all dem, was danach kam, im Hinblick auf eine rechtliche Klarstellung oder wo Sie Punkte sehen, die verfassungsrechtlich höchst problematisch sind in den Befugnissen von Sicherheitsbehörden, insbesondere von Nachrichtendiensten. Also wenn Sie uns da noch mal einen Hinweis geben könnten, wenn der große Wurf jetzt nicht so schnell erreichbar ist, was wären die wichtigsten, dringendsten Schritte aus Ihrer Sicht, wo der Gesetzgeber handeln sollte, um da entsprechend aufgestellt zu sein?
Frau Jelke, bitte. Okay. Ja, danke. Ja, ich habe noch mal zwei kurze Fragen an Frau Steven. Und zwar die erste Frage bezieht sich auch noch mal auf die Evaluation. Also Sie haben hier vor allen Dingen den Aspekt noch mal mit aufgegriffen in Ihrer Stellungnahme, dass die Perspektive der Betroffenen, was die Grundrechtseingriffe angeht, mit berücksichtigt werden muss. Und da würde ich ganz gerne noch mal Ihre Vorstellung zu hören, wie das aussehen könnte, wenn die Betroffenen mit einbezogen werden. Und ganz ähnlich, am Ende Ihrer Stellungnahme sprechen Sie noch mal von der grundsätzlich also die Kontrolle der Geheimdienste an, also unabhängig davon, ob man nun die tiefgreifenden Eingriffe, was verdeckte Ermittlungsmaßnahmen und Datensammeln und so weiter angeht. Auch hier fordern Sie im Grunde genommen, dass die Betroffenen berücksichtigt werden müssen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass beispielsweise in der G10-Kommission, wo Überwachungsmaßnahmen ja kontrolliert werden sollen, Betroffene so gut wie keine Rolle spielen. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein paar Anregungen geben. Zu den beiden.
Frau Jepke, vielen Dank. Und Herr Dr. von Notz noch.
Frau Vorsitzende, genau, ich wollte noch mal einen Satz sagen. Ich habe jetzt niemanden hier im Raum erlebt, der gesagt hat, dass diese Gesetze komplett vom Tisch sollen. Das ist, glaube ich, nicht die Diskussion, die wir führen, sondern nachdem der Sachverständige Amthor eben so nonchalant die Verfassungskonformität hier festgestellt hat und dann die interessante Frage aufgeworfen hat, was kann man rausnehmen? Herr Garcias, die Frage, ist das nicht genau Sinn einer unabhängigen Evaluierung, zu gucken, was man rausnehmen kann? Und haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Vorschlag? Und Herr Professor Gerdes, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, da gibt es so ein paar nicht so schöne Sachen drin, da müsste man sich drum kümmern. Aber es gibt ja eine Frist, die wir haben, bis Ende 2021. Jetzt wissen wir alle, die Bundestagswahl ist im September. Wann genau, wissen wir noch nicht, wo 26. September 2021, jetzt sagen wir mal auch ohne die Kapriolen, die das diesmal geschlagen hat, aber so im Oktober, November hat man dann eine Regierung. Und wie schnell muss das Gesetz dann zur Korrektur durch den Deutschen Bundestag gehen, um die Dinge zu tun, die die Große Koalition jetzt machen müsste und für die die Union geschlagene 15 Jahre Zeit hatte zu tun?
So, vielen Dank. Ich habe jetzt eine Bitte an die Sachverständige. Es sind noch mal an 6 Sachverständige Fragen gestellt worden. Wir haben noch 18 Minuten, also ich sage jetzt mal gute 20, wenn sich jeder im 3-Minuten-Fenster bitte bewegt und so präzise wie möglich antwortet, damit wir zeitgerecht fertig sind. Wir beginnen dieses Mal in dem Alphabet von hinten sozusagen und beginnen mit Herrn Professor Zico.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist natürlich jetzt bitter, weil die Frage, die der Abgeordnete Amthor an mich gestellt hat, eine methodisch besonders spannende ist, nämlich die nach der Überwachungsgesamtrechnung. Ich will mal so sagen, ich meine, wir erstellen ja Gesetzesfolgenabschätzungen für nahezu jedes Bundesministerium und die gesamte Bundesregierung. Das ist jetzt methodisch nichts wirklich Neues. Es ist die Frage, auf welcher Ebene man es anlegt. Solange Sie es zunächst mal nur auf einer normativen Ebene anlegen, das heißt also, welche Regelungen erzeugen neue Belastungen und welche werden rausgenommen, wenn Sie und dadurch eine Entlastung erzeugen, solange sind Sie in dem Bereich, den es auch beim durch den Staatssekretärsbeschluss eingeführten One-In-One-Out-Regel ist. Das ist eine rein quantitative Betrachtung, die aus meiner Sicht, da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Abgeordneter Amthor, gar nicht viel bringt, weil es ersetzt ja nicht die qualitative Bewertung, brauche ich diese Norm? Das ist immer eine qualitative Frage. Wenn ich eine neue Belastungsregelung auf einer neuen Bedrohungssituation einführe, dann verschwinden ja nicht automatisch die Bedrohungssituationen, aufgrund derer ich frühere Belastungsregelungen eingeführt habe. Deshalb würde ich auch sagen, es muss in jedem Falle eine qualitative Bewertung stattfinden. Der zweite Punkt ist, die normative Ebene ist aus meiner Sicht, wenn man es vernünftig machen will, zu wenig. Man muss sich die Anwendungspraxis ansehen, in der Tat. Man muss sehen, welche Belastungswirkungen folgen denn tatsächlich jetzt aus der Anwendung der Regelungen. Insbesondere, das ist ja der bekannte problematische Punkt, den zu erfassen empirisch nicht so einfach ist, im Zusammenspiel mit den Nachrichten, zwischen den Nachrichtendiensten und dann den eigentlichen Vollzugsbehörden. Das in der Tat halte ich dann für so herausfordernd wie auch erforderlich, wenn man es denn wirklich richtig qualitativ machen will. Vielen Dank.
Steven, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich versuche es auch sehr kurz zu machen. Es geht natürlich darum, auch deutlicher zu erkennen und auch den gesellschaftlichen Diskurs über diese Fragen zu stärken, dass es einerseits diejenigen gibt, die von Geheimdienstmaßnahmen unmittelbar betroffen sind, die aber eben auch oft nicht benachrichtigt werden. Und erst wenn sie benachrichtigt würden, könnten sie ja überhaupt irgendwie überprüfen lassen. Insofern aber muss es die Frage sein, was heißt das eigentlich für die? Wer ist alles, wer fällt alles in diesen Rahmen und wer auf der anderen Seite die große Gruppe derer, die befürchten muss, dass sie, wenn sie Meinungsäußerungen tätigen, wenn sie sich betätigen in dieser Gesellschaft, befürchten müssen, dass sie dann unter Verdacht geraten und von Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Diese Gruppen muss man einfach einbeziehen und muss man auch in den Diskurs einbeziehen, um zu fragen, wie man damit umgehen kann, wie anders wie es anders geregelt werden kann, sodass diese Freiheitsrechte tatsächlich abgesichert werden können. Und es muss, also die Kontrolle der Geheimdienste war die andere Frage. Das ist relativ schwierig, weil ich glaube, dass es eben, also ein Teil ist, heißt es ja auch, Geheimdienste agieren eben geheim und sind kaum zu überwachen. Von daher muss man eher die Berechtigungen einschränken, um das wenigstens so gut es geht überwachbar zu machen. Im Bereich der Polizei haben wir viel stärker solche Diskussionen, wie es tatsächlich überwacht werden kann, was unabhängige Beschwerdestellen auch sein könnten, wie damit umgegangen werden kann. Und eigentlich müsste die Fragen oder die Überlegungen auch in dem Bereich in eine ähnliche Richtung gehen. Dankeschön.
Auch an Sie ein herzliches Dankeschön, war auch prima innerhalb des Zeitfensters. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Peter, bitte.
Ja, die Frage an mich war, wie sehen wir uns aufgestellt? Ich formuliere die Frage mal anders. Wie sehen uns andere aufgestellt? Und die Antwort ist gut, weil viele im europäischen und internationalen Kontext oft von uns Konzepte übernehmen. Die Frage geht immer wieder in Richtung zentralistischer Lösung oder föderalistischer Lösung. Ich kenne alle Polizei- und ND-Modelle in Europa von Mischbehörden mit polizeilichen und ND-Zuständigkeiten. Ich glaube, wir haben Stärken in unserem Föderalismus, die wir herausgearbeitet haben, indem wir konzeptionell stark sind und bundesweit die gleichen Standards gelten. Wir haben das, was GETAZ oder GETZ nennt, finden wir überall in der Welt als Fusion Center. Die Deutschen mit ihren konzeptionellen Überlegungen, ich nenne nur als ein Beispiel die Bewertung von Gefährdern wie Radar, ist ein Absatzmodell, wenn man im europäischen Kontext darüber redet, weil viele davon profitieren möchten. Wir waren gefragter Partner im ECTC, European Counterterrorism Center bei Europol, und unsere Expertise ist gefragt. Und ich glaube, wir haben eine Stärke. Wenn wir es schaffen, aus den Fehlern der Vergangenheit und die uns in den Ausschüssen auch schonungslos dargelegt werden, für die wir selber die Ersten sind, die sagen, warum musste das passieren, wenn wir daraus lernen und besser werden, dann sind wir gut aufgestellt. Wir können aber insgesamt noch viel besser werden. Und ein Hinweis noch, Erfüllungsaufwand und Erwartungshaltung an Sicherheitsbehörden heißt auch, und das ist eine Diskussion, die richtet sich an die Parlamente in Bund und Ländern, das müssen Menschen machen und das kostet Ressourcen. Da bin ich hier beim falschen Ausschuss. Danke.
Ich sag, an dem Ausschuss hat es in der Vergangenheit nicht gelegen, ja. So, vielen herzlichen Dank auch an Sie. Jetzt kommt Herr Dr. Garcias.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss in aller Kürze. Herr Strasser hatte die Frage an mich gestellt, ob es nicht irgendwas wie eine Mittellösung geben kann, eine erneute Befristung. Ja, Herr Strasser, also es ist nicht so, dass es nur schwarz oder weiß ist, was man machen kann. Eine erneute Befristung ist dieser Vorschrift, über die wir jetzt hier sprechen, halte ich für durchaus eine Überlegung. Und zwar dahingehend, dass man dies mit der Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Nachrichtendienstgesetze verbinden könnte. Damit würde man sicherstellen, dass die Vorschriften für Herrn Peters für alle Sicherheitsbehörden weiter zur Verfügung stünden, aber gleichzeitig dann auch an den neuen Gesetzgeber in der neuen Legislaturperiode schon jetzt, wenn Sie wollen, den Auftrag in die Bücher schreiben, dass man diese grundlegende Reform der Nachrichtendienstgesetze annehmen würde. Eine nochmalige Befristung über 5 Jahre wäre in meinen Augen eine sehr, sehr überlegenswerte Variante in der Hinsicht. Dann hatten Sie noch die Frage gestellt, Herr Strasser, welche Punkte ich für höchst problematisch erachte. In der geboten kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, die würde gewiss nicht reichen, um alle aufzuführen. Ich möchte aber mein Augenmerk auf einen, und ich meine, das ist der wichtigste Punkt, lenken. Das sind tatsächlich die Übermittlungsvorschriften, die jeden Tag zur Anwendung kommen, von allen Sicherheitsbehörden angewandt werden und die, das wissen wir jetzt seit dem 19. Mai 2020, flächendeckend, nahezu vollständig verfassungswidrig sind. Das ist etwas, ich meine, das muss man noch in dieser Legislaturperiode angehen. Und Sie werden im Zusammenhang mit der Reform des BND-Gesetzes, an dem man ja jetzt sitzt und wo der Kabinettsbeschluss bevorsteht, auch die Gelegenheit dazu haben, diese, so meine ich, sollte und muss man nutzen, weil die Übermittlung von Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden, der Nachrichtendienste an Stellen mit Exekutivbefugnissen, Staatsanwaltschaft und Polizei, wenn sie mit massiven Grundrechtseingriffen einhergehen. Oft sind diese Grundrechtseingriffe weitaus intensiver als die ursprüngliche Erhebung dieser Informationen. Auf diesen Übermittlungen fußen dann Zwangsmaßnahmen, Durchsuchungen, Verhaftungen. Und das, da meine ich, kann man nicht den verfassungswidrigen Zustand, den wir jetzt haben, aufrecht erhalten. Herr Dr. von Notz, Sie hatten noch die Frage an mich adressiert, was man da denn rausnehmen kann und wer, wenn Sie wollen, dort Adressat wäre, sich diese Sachen anzuschauen. Ja, eine Evaluierung und die eine Kommission oder Gruppierung, die das macht, kann auch sich dieser Frage annehmen in unabhängiger Form, wenn man eben empirische Daten zu den Dingen erhebt. Ich würde eine solche Betrachtung durchaus auch für sinnvoll halten. Wichtig wäre es in dem Kontext, dass man solche Berichte eben nicht, und der Bericht der Regierungskommission zur Überprüfung der Sicherheitsgesetze, den ich eben schon erwähnt habe, ist ein gutes Beispiel dafür. Solche Berichte, meine Damen und Herren, dürfen und sollten nicht in den Schubladen verschwinden, sondern sollten im Anschluss beraten werden. Man muss sich nicht allen Vorschlägen anschließen und die umsetzen, aber man sollte sich damit tatsächlich auseinandersetzen. Das habe ich in der Vergangenheit bedauerlicherweise an vielen Stellen vermisst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch an Sie. Jetzt kommt Herr Professor Gerditz.
Ja, vielen Dank. Was die Überwachungsgesamtrechnung angeht, würde ich diesem Instrument insgesamt eher skeptisch gegenüberstehen, weil es kein arithmetisierbarer Vorgang ist. Letzten Endes geht es darum, ob jede Einzelbefugnis für sich betrachtet verfassungsrechtlich rechtfertigt werden kann. So das Verfassungsgericht. Das Gericht hat nie eine Gesamtsumme gebildet derjenigen Maßnahmen, die in der Überwachung kumuliert werden, zumal Überwachung ohnehin kein hinreichend präziser Ansatzpunkt ist. Und die Streubreite der verschiedenen nachrichtendienstlichen Maßnahmen ja auch sehr weit ist, ganz unterschiedliche Adressaten betrifft. Vor dem Hintergrund würde ich eine solche Überprüfung für wenig zielführend halten. Natürlich kann man sich die einzelnen Instrumente in ihrer sachlichen Rechtfertigung ansehen. Die werden auch immer wieder neu austariert, dass weniger gestreut wird als neu dazukommt. Das mag auf den ersten Blick so sein. Eine ehrliche Gesamtbetrachtung müsste dann aber auch, einbeziehen, wie sich die Anwendungshäufigkeit verschiebt. Und heute haben wir halt vielleicht andere Probleme als in den 80er Jahren, und Normen, die auf dem Papier stehen, werden heute nicht mehr angewendet, dafür andere, dass wir insgesamt mit unseren Freiheitsrechten, leichtfertiger umgehen, würde ich nicht erkennen. Und vor dem Hintergrund, denke ich, kann man damit auch einen sachlichen Umgang finden, ohne den Eindruck zu erwecken, wir könnten hier eine holistische Gesamtbetrachtung aufmachen, die realitätsfremd ist. Herr Dr. von Notz, natürlich haben Sie völlig recht, wir laufen in ein Wahljahr hinein, und dieses Wahljahr birgt die Probleme, dass wir am Ende mit dieser Frist, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt Probleme bekämen, wenn noch keine Vorarbeiten da sind. Warum ich das Ganze aber optimistisch sehe, schlicht da, dass die eigentlich eine mittelbare Verfassungsrecht notwendig kam, die anzupassen, dieser Pakete. Das ist 19. Bundesverfassungsschutz. Das 19. Verfassungsgesetz wurde in verbindender Verweisung 24 BNZ vom Verfassungsgericht.
Man hört Sie jetzt sehr abgehackt. Man hat es jetzt.
Okay.
Man hat das sehr abgehackt gehört, die letzten paar Sätze.
Okay, es tut mir leid. Also bei mir.
Jetzt geht's auch wieder.
Können Sie es wieder verstehen?
Ja.
Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat diesen Paragraph 19 für verfassungswidrig erklärt, Bundesverfassungsschutzgesetz, auf den auch der 24 BND-Gesetz verweist. Diese Norm ist reparaturbedürftig, und das können wir natürlich nicht bis zum Ende der Frist 2021 aufschieben, wo kurz vorher eine Bundestagswahl ist. Nur, Herr von Notz, das BND-Gesetz ist bereits in der Arbeit. Da muss man eine Lösung finden in dem Parallelgang. Wenn man dann eine Lösung findet, wie man diese Übermittlungsvorschrift reparieren kann, dann hat man auch im Schlepptau bereits etwas, wie man die Basisnorm im 19. Bundesverfassungsschutzgesetz auf verfassungskonforme Gleise setzt. Ja, also vor dem Hintergrund, natürlich haben Sie recht, kann man das nicht rausschieben, das ist aber auch gar nicht das Problem, und es ist kein Hinderungsgrund, jetzt hier eine Entfristung zu beschließen, sondern man sollte darauf ein Augenmerk legen, auf die Übermittlungsregelungen, wenn man jetzt das BND-Gesetz reformiert, was ja unter ähnlichem Zeitdruck steht, aber wohl am 18. November ins Kabinett soll, und da wird es irgendein Lösungsangebot für dieses Problem geben. Die anderen Vorschriften im Rahmen dieses Terrorismusbekämpfungsgesetzes würde jedenfalls ich für verfassungsrechtlich unproblematisch halten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann kommt zum Schluss in der Antwortrunde noch Herr Professor Becker.
sagen, Herr Grötsch, Sie haben sich an mir gerecht und jetzt eine sehr breite Frage gestellt. Das ist nur gerecht so. Ich würde gerne die beiden Fragen, die an mich gestellt worden sind, zusammen beantworten. Herr Grösch hat gefragt, wie sind wir aufgestellt in der Terrorismusabwehr? Herr Strasser hat befragt, was ist denn das dringendste Anliegen? Ich glaube, man kann die ein Stück weit miteinander verknüpfen. Also wenn ich gefragt werde, was ist der heutige Stand, wie ist der zu bewerten, würde ich sagen, wir sind an unterschiedlichen Stellen der Sicherheitsarchitektur mit einer verfassungskonformen Überarbeitung unterschiedlich weit. Das liegt im Wesentlichen daran, dass einfach zu unterschiedlichen Themenkomplexen unterschiedlich viele und unterschiedlich dichte Gerichtsentscheidungen, vor allem des Bundesverfassungsgerichts, inzwischen vorliegen und dass der Gesetzgeber eine Regelungstechnik wählt, die im Wesentlichen darauf ausgeht, immer wenn er beanstandet wird, ziemlich punktgenau das zu korrigieren, was jeweils beanstandet worden ist. Das führt dann zu so einem iterativen Vorgehen. Inzwischen sind wir teilweise schon in der zweiten oder dritten oder vierten Runde. Das Bundesverfassungsgericht sagt, so geht's nicht. Der Gesetzgeber bessert nach, tut das aber so, dass möglichst viel erhalten bleibt von dem, was vom bisherigen Zustand, so viel wie möglich erhalten bleibt. Dann geht das manchmal schief. Das Bundesverfassungsgericht beanstandet das wieder, dann geht's wieder los. Das haben wir zum Beispiel bei den Bestandsdatenabrufen erlebt, wo das Bundesverfassungsgericht die erste Fassung verworfen hat, der Gesetzgeber 2013. Nachgebessert hat. Die Fassung ist jetzt wieder verworfen worden. Mal gucken, was mit der nächsten passiert. Diese, ich sag mal, eher minimalistische Vorgehensweise, dass man also erkannte Defizite punktuell behebt, hat natürlich den Nachteil, dass ein Gesamtbild so nicht entsteht, was eben dazu führt, dass erstens nicht unerhebliche Teilbereiche des Sicherheitsrechts, gerade auch des Sicherheitsrechts des Bundes, immer noch weitgehend unerschlossen sind und so ein bisschen ein Dornröschenschlaf auf dem Stand des Volkszählungsurteils führen. Das ist zum Beispiel so bei den Regelungen über Datenbevorratungen in den Polizeigesetzen, einschließlich des Bundeskriminalamtsgesetzes, die sich noch auf einem recht rückständigen und meiner Ansicht nach auch verfassungsrechtlich nicht tragfähigen Niveau bewegen. Das Zweite ist, dass diese iterative und punktuelle Vorgehensweise auch zur Folge hat, dass neue Inkonsistenzen entstehen können, ja, wie auch sonst das bei der Neuregelung von Eingriffsermächtigungen gelegentlich passiert ist. Ich finde, gerade die Regelungen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes sind dafür ein sehr gutes Beispiel, die, wenn man sie ernst nimmt, so wie es Herr Gerdes tut, die ungeheuer streng sind und was in überhaupt keinem Verhältnis dazu steht, dass es Regelungen gibt, die viel erheblichere Grundrechtseingriffe unter viel niedrigeren Voraussetzungen ermöglichen in denselben Gesetzen. Das passt einfach nicht zusammen. Deswegen, was ich mir wünschen würde aus einer verfassungsrechtlichen und einer regelungstechnischen Sicht, wäre tatsächlich mal sich zu überlegen, ob es nicht doch sinnvoll ist, hier mal etwas größer dimensioniert vorzugehen und hier tatsächlich mal einen Gesamtwurf zu wagen, der dann einfach das gesamte Rechtsgebiet oder zumindest beträchtliche Teile davon auf einen besseren Stand bringen könnte. Da geht es übrigens, das vielleicht auch zur Klarstellung und zur Beruhigung, überhaupt nicht darum, jetzt notwendigerweise Praxis wahnsinnig stark zurückzufahren oder so. Natürlich kann stehen im Rahmen einer solchen Gesamtüberlegung, dann wenn die entsprechenden Akteure mit an Bord sind, kann man sicherlich auch ganz grundlegende Fragen nach der Sicherheitsarchitektur stellen, nach den Aufgaben der verschiedenen Sicherheitsbehörden, nach der Zuordnung der Sicherheitsbehörden und so weiter. Man kann aber dann ja auch zu dem Ergebnis kommen, wie Herr Peter uns gesagt hat, dass wir sehr gut aufgestellt sind und dass der Status quo im Prinzip, was die Praxis angeht, eigentlich in Ordnung ist und dass es da letztlich darum geht, den gesetzestechnisch tatsächlich auch in eine vernünftige Form zu bringen. Ist das Ganze dann ein Glasperlenspiel? Ich glaube nicht, denn ich habe großes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, so wie sie heute aufgestellt sind. Ich bin ganz überzeugt davon, dass da ausschließlich rechtsstaatlich denkende Menschen oder etwas ganz, ganz überwiegend rechtsstaatlich denkende Menschen an Bord sind, vor allem in den Führungspositionen, die mit der großen Macht, die ihnen gegeben wird vom Gesetzgeber, sehr verantwortungsvoll umgehen. Aber das kann sich ändern. Und dann kann plötzlich aufgrund derselben gesetzlichen Regelungen, weil sie halt weit und misslungen und unsystematisch gefasst sind, können ganz andere Dinge gemacht werden. Und diesem Risiko sollte meiner Ansicht nach vorgebeugt werden. Das ist meine ich, gerade heute in einer Situation, die politisch nicht mehr so stabil ist, wie wir es früher mal hatten, ein wichtiges Anliegen. Und das Dringendste, was Sie meiner Ansicht nach tun sollten, da stimme ich Herrn Garcias vollumfänglich zu, sind die Datenübermittlungsregelungen im Nachrichtendienstrecht, weil die einfach flächendeckend nicht mehr hinhauen. Wenn das wirklich im Rahmen der BND-Reform geschehen würde, dass da eine vernünftige Neuregulierung stattfindet, das fände ich sehr erfreulich. Bisher bei kursorischer Lektüre hatte ich nicht den Eindruck, dass das beabsichtigt ist, aber vielleicht habe ich mich da ja verlesen oder vielleicht kommt da noch was. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das vielleicht einfach irgendwie hängen bleiben könnte vom heutigen Tag. Herzlichen Dank.
So, vielen Dank. Dann darf ich mich bei allen für die Teilnahme an dieser Anhörung bedanken und darf die Anhörung zum Gesetz zur Entfristung von Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung hiermit schließen. Vielen Dank und eine gute Woche noch.